Heute einzigartiges Zahlenspiel. Ich sage nur Two Magic Numbers, 77.453 und 2.762 handgezählt. Macht 2,5 Very Happy Guys vom Bestzeit Podcast. Philipp, Felix und Ralf sagen riesen Dankeschön. Jetzt du.
Das war eine gute Transition. Ich bin ein bisschen hier überrascht, wie schnell zu mir übergeben wurde. Ja, herzlich willkommen in dieser Runde. Erstmal vielen lieben Dank. Ich kann mich da nur anschließen an Ralf. Wir sind jetzt nicht so die Freaks, die das ständig gucken, was unsere Aufrufzahlen sind, außer der ein oder andere Partner möchte mal da Insights zu haben. Wir haben allerdings doch ein bisschen auf diesen Moment hingefiebert, weil ich muss schon sagen, 2 Millionen ist halt schon eine ziemlich heftige Zahl und auch ein bisschen surreal. Also, dass wirklich inzwischen 2 Millionen mal irgendwie Folgen von uns angehört wurden, ist.
Und wenn die alle wüssten, dass wir für pro Folge 10 Euro gekriegt haben.
Das wäre überragend.
Nicht pro Folge, sondern pro Download. Pro Folge 10 Euro stimmt ungefähr.
Ja, wahrscheinlich kommen wir damit hin, aber nee, wir sind gleichermaßen sprachlos, wie super happy und auch natürlich wahnsinnig dankbar für alle von euch letzten Endes, die uns so viel Zeit schenken. Und das finde ich ja so krass. Also wir finden es großartig, wenn ihr das mögt, was wir machen, wenn euch irgendwie die Mischung gefällt aus, wir versuchen schon ein bisschen das im besten Fall auch unterhalten zu machen, aber natürlich auch euch mitzunehmen in die Laufwelt, in die Leichtathletikwelt, ins aktuelle Renngeschehen, vielleicht auch ein bisschen in educational Sachen, wenn wir Experten hier haben, die aus dem Nähkästchen plaudern. Aber nichtsdestotrotz, wir finden es trotzdem einfach auch einfach heftig, wenn so viele von euch so viel Zeit mit uns verbringen und sagen da ganz großes Dankeschön an euch.
Aber ist ja so ein bisschen eine Tauschsituation, ne? Also wir geben ja unsere Leidenschaft wieder, dafür bekommen wir eure Zeit. Also ist es so ein bisschen, ne? So.
Es ist Geben und Nehmen natürlich. Und ich muss auch sagen, Hamburg war einmal mehr da kommen wir sicherlich später noch vertieft drauf, aber auch ein schöner Moment, weil wir doch, Ralf, du warst ja dabei, wir waren in einer Stunde waren wir mal auf der Messe, wir hatten wirklich wahnsinnig wenig Zeit, weil die Vorbereitung auf Sonntag, die war äußerst knapp ausgelegt, weil ich ja auch sehr spät erst in Hamburg war. Aber wir waren eine Stunde auf der Messe und hatten da auch die Gelegenheit, super viele von euch zu treffen. Das hatte ich auch nicht erwartet. Also ich dachte, ich bin da kurz, um eigentlich primär 1-2 Videos aufzunehmen für einen Partner. Aber da haben ganz viele von euch gewartet und man kommt natürlich da auch ins Gespräch, was ja total toll ist. Weil ich meine, ihr kennt uns, zumindest unser Gesicht so, ja, von irgendeinem Cover oder sowas oder von Instagram vielleicht. Wir können ja gar nicht abschätzen, wer uns zuhört oder wir wissen natürlich leider auch nicht, bei den wenigsten von euch zumindest, wie ihr aussieht. Und für uns ist jedes Mal total schön, dann euch auch irgendwann in live zu treffen und so ein bisschen eure Geschichte zu hören, beziehungsweise wie ihr zu unserem Podcast kamt und was das vielleicht mit euch gemacht hat. Das war großartig, da eben zumindest mal eine Stunde mit vielen von euch zu verbringen und im Nachgang auch zu sehen, dass es ja bei vielen von euch sehr, sehr gut gelaufen ist. Ich erinnere mich vor allem an eine Geschichte, weil die Person mir, ich glaube, am Montag nochmal sogar auf Instagram eine DM geschrieben hatte. Da gab es eine Person, die hat sich vor langer Zeit angemeldet. Es wäre der erste Marathon gewesen. Und die Dame ist leider, hatte einfach irgendwie Pech und ist irgendwie total blöd umgeknickt und irgendwelche Außenbänder abgerissen. Und long story short, irgendwie vor 4 Wochen schien das jetzt verheilt zu sein. Und sie hat sich gedacht, ach komm, ihr Freundeskreis fährt jetzt halt trotzdem nach Hamburg. Sie fährt da jetzt mal mit und hat sich dann scheinbar am Samstag entschlossen. Sie holt auch einfach mal ihre Startnummer ab und wollte noch so wissen, was ich ihr da für einen Tipp mitgeben kann. Ich habe eigentlich noch so gemeint, am besten das Ganze nicht machen, weil es ist jetzt nicht so ratsam, glaube ich.
Das ist ein super Tipp übrigens für einen Läufer. Mach's ja, nicht. Der könnte von mir sein.
Sie hat es geschafft. Die Zeit sage ich jetzt nicht genau, das könnte man sonst wahrscheinlich nachschauen. Es hat eine Weile gedauert, aber sie hat es geschafft. Sie war natürlich super stolz, vollkommen zu Recht. Richtig krasser Kampfgeist in der Hinsicht auch. Das war sicherlich auch nicht die einfachsten Bedingungen, weil es ja doch recht warm war, auch in Hamburg. Und sie hat schon angekündigt, sie plant auch wieder einen Marathon zu laufen, aber dann auch so, wie sie es ursprünglich vorgehabt hatte, mit einer vernünftigen Vorbereitung.
Also ich habe auch so eine Lieblingsgeschichte. Das war halt auch jemand, den wir am Samstag, Samstag waren wir auf der Messe, ne? Die Tage verschwimmen komplett, ja. Unseren Feiertag bringt mich völlig durcheinander. Ne? Den haben wir dort getroffen und der sagte dann halt auch, ja, wird morgen mein erster Marathon. Ich so, warum läufst du dann hier noch auf der Messe rum und stellst dich hier in die Schlange und wartest, dass du uns zwei Deppen, ja?
Ja.
Und dann hat er auch gesagt, ja, gib doch mal einen Tipp und so. Da habe ich habe nur gesagt, ruhig, fang in Gottes Namen ruhig an. Und dann habe ich den tatsächlich in einer Nachricht auch noch mal bei Insta, glaube ich, auf unserem Account gesehen, wo er sich noch mal bedankt hat, weil er sehr, sehr gut durchgekommen ist und unter 4 Stunden gelaufen ist, ja, als Debütant, ja, und offensichtlich Spaß hatte. Okay, an der Stelle steige ich dann halt aus, klar, aber es ist halt so, weißt du, das sind ja diese Geschichten, die wir ja durchaus im Laufe der 2 Millionen Downloads und Streams schon mal gehört haben,
ja,
dass Menschen sich haben inspirieren lassen, um den einen oder anderen Unsinn anzugehen. Aber ich habe tatsächlich heute auf dem Rad noch überlegt, was meine Lieblingsfolge ist. Ich weiß es noch nicht so genau. Hast du eine?
Boah, das ist schwierig. Das ist schwierig. Also man muss ja sagen, mit den 2 Millionen Downloads einhergehend haben wir ganz vergessen übrigens, ist mir heute gekommen, als ich mal in unsere Folgen reingeguckt hatte, dass wir auch unser 4-Jähriges verpasst haben. Also zumindest das Rechnerische. Ich könnte es nicht mehr genau sagen. Ich weiß, dass wir damals im Mai begonnen haben. Aber wenn wir jetzt sagen würden, wir gehen von 52 Wochen aus, mal 4, wäre ja
das ist aber Folge jetzt rein rechnerisch. Ne?
Weil genau, wäre unseren, die Folge 208 quasi die 4-Jährige gewesen.
Da hast du recht. Wir haben aber, dadurch ist das ein bisschen schief, durch die Specials.
Ah, da hast du recht. Wir haben 4 Specials gemacht.
Unser Geburtstag ist erst am 13.05.
Ah, da haben wir noch 2 Wochen. Also genau, nichtsdestotrotz, also in 4 Jahren, könnt ihr dann selber durchrechnen, das ist ja sogar, also das muss man ja fairerweise auch sagen, wir haben ja sehr bescheiden angefangen, also gut angefangen, aber natürlich nicht auf dem Level, wo wir jetzt aktuell die Hörerzahlen haben. Das heißt, ihr könnt euch natürlich ausmalen, es ist nicht einfach geteilt durch 4, wir hatten jedes Jahr 500.000, sondern ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass das inzwischen pro Jahr sehr viel mehr ist, als es zu Beginn war, weil wir uns natürlich auch erstmal ein gewisses Standing da auch erarbeiten mussten, was ja vollkommen in Ordnung ist. Aber genau, also ich bin da nach wie vor super
geflasht. Also sagen wir so, die Anfangszeit, die hatte schon was, weil die war so, wie soll ich sagen, so ein bisschen anarchisch, ne? Weil wir wussten ja gar nicht, wo wir hinwollen.
Wir wussten
wir hatten
nicht,
ja eine
was
Idee,
wir
dass wir unterschiedliche Perspektiven logischerweise haben aufs Laufen. Weil du ja der Profiathlet warst und ich halt der von der journalistischen Seite draufschauend, ja, mit Überschneidung und so weiter. Jetzt hast du aufgehört und jetzt sind wir auf der gleichen Seite. Ja, wir verstehen nicht mehr, was das soll mit der täglichen Lauferei.
Nein, Quatsch. Absolut.
Aber das war ja so eine Phase, wo wir ja uns selber halt auch ausprobiert haben in dem Genre.
Ja.
Aber ja auch, logischerweise auch wir beide, weil wir uns ja nicht so gut kannten, wie man vielleicht von Anfang an das Gefühl hatte. Und wir haben ja nicht so viel vorher getestet, ne? Also ich glaube, wir haben
2 Folgen mal aufgenommen, glaube ich.
Ja, wir haben 2 Folgen mal aufgenommen und haben uns dann halt mal länger unterhalten. Aber dann haben wir ja losgelegt praktisch, ne? Und dann haben wir einfach mal geguckt.
Ey, also die ersten 2 Folgen, die nie rauskamen, waren ja, glaube ich, vor allem auch zu testen, wie nehmen wir das denn auf, was für einem Setting, wie sind unsere Mikros, bla bla bla. Ich hatte ja gar keine Ahnung von sowas. Und das war am Anfang auch qualitativ echt noch, ich weiß auch, die ersten Folgen, die wir rausgebracht haben, waren jetzt qualitativ noch nicht
anders.
Nicht am oberen Ende, sagen wir mal.
Ja.
Und das stimmt, wir kannten uns eigentlich, ich glaube, die Ultras hier, die schon von Anfang an dabei sind, die werden sich denken, das haben wir bestimmt schon mal irgendwann erzählt, würde mich zumindest nicht wundern, aber wir kannten uns natürlich, aber aus einer komplett anderen, wie soll ich sagen, Perspektive. Also wir haben es sicherlich gut verstanden, aber es war ja so, dass wir uns hauptsächlich, wenn überhaupt, bei internationalen Großereignissen mal über den Weg gelaufen sind, wo du natürlich dann für die
ARD das übertragen hast. Oder eben in Berlin oder Frankfurt.
Oder genau bei den großen Marathons in Deutschland, wo ihr übertragen habt. Und dann kannte man sich schon auch aus den Vorgesprächen, aber jetzt nicht super gut, würde ich mal sagen. Und das ist ja natürlich auch ein Produkt oder ein Ergebnis aus den 4 Jahren intensiven Austauschs jede Woche, was total schön ist.
Das ist ja im Prinzip so geblieben.
Ja, also ja, stimmt natürlich. Also eine einzelne Folge rauszugreifen, ist für mich zumindest sehr, sehr schwierig, was daran liegt. Wir haben ganz viele tolle Gäste gehabt. Wir hatten teilweise auch Gäste mit krassen Geschichten. Ich fand natürlich irgendwo für mich damals eine Folge, die krass war die Valencia-Story danach so, weil das halt so. Ich weiß, dass es so eine Phase noch war, wo ich zwischenzeitlich noch diesen Glauben wieder gewonnen habe, dass vielleicht doch noch wesentlich mehr möglich sein kann, als ich das dachte, dadurch, dass ich erst kurz zuvor ein Dreivierteljahr zuvor zu Renato Canova gewechselt bin und mich auch vor diesem Rennen, das klingt jetzt sehr krass, aber in der Form meines Lebens gefühlt habe, einfach jetzt mal bezogen auf Einheiten, die ich zuvor machen konnte, die waren undenkbar in den Jahren zuvor. Also Beispiel ein 40er im Training hier in Regensburg morgens an der Donau alleine mit dreimal anhalten, um selber aus einer Flasche zu trinken, die du im Auto abgestellt hast. Und es waren einfach 40 Kilometer in einem 3,11er Schnitt, wo du einfach, wenn du die 2,15 Kilometer angehängt hättest, morgens in 2,14 noch was Marathon gerannt wärst. Da dachte ich mir schon auch, dass was passiert hier gerade? Und dann natürlich aber der tragische Twist mit, es war Pandemie, es war viel mit Testen, falsch positiver Corona-Test, 3 Tage übelster Stress, nicht geschlafen, dies, das, dann noch hingereist, immer noch eine kleine Bestzeit gerannt, aber natürlich bei weitem nicht das, was wir uns da erhofft hatten. Und das unmittelbar danach auch dann hier zu besprechen, war schon irgendwie krass, weil es einfach auch sehr absurd war alles. Aber ansonsten, ja, ich überlege gerade, wäre jetzt auch schwierig, also, glaube ich,
von den Gästen
jemanden rauszugreifen, weil das ja irgendwie ein bisschen unfair wäre, wenn man da jetzt jemanden...
Wir haben nur ja so Ausreißer, ne? Also insgesamt haben wir ja eine relativ kontinuierliche wachsende Kurve, ne? Die immer so ein Stückchen höher wandert.
Genau.
Und da sind, glaube ich, 3 Folgen, und das sind ja dann nicht die einzelnen Folgen, die jetzt so wahnsinnig viel mehr Downloads und Streams hätten, sondern die ziehen halt dann drumherum die Folgen mit. Ja, und wir haben halt 3 so super Peaks, die rausstechen.
Richtig.
Das eine war natürlich die Besprechung und die Folgen des tragischen Unfalls in Hamburg, auch beim Ironman, mit dem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer mit einem Fotografen drauf und einem Teilnehmer, wobei dann der Motorradfahrer ums Leben kam, mit Felix Weißhöfer. Genau. Das war eine Folge mit sehr hoher Aufmerksamkeit, auch über unseren Podcast hinaus, weil das natürlich sehr weit halt auch in die Triathlon-Szene und in die Veranstaltungsszene reingereicht hat. Dann war natürlich dein Karriereende sowas.
Stimmt.
Und Marathonlaufen mit Kai war eine dieser herausstechenden Folgen.
Ja. Das ist natürlich auch... Also in Teilen natürlich bei Kai sicherlich auch natürlich seine Popularität und seine
Aber die anderen beiden Folgen sind in unserem normalen Ding drin gewesen.
Genau, aber bei Kai glaube ich trotzdem, dass die Geschichte auch deshalb interessant ist, weil sich dann vielleicht auch viele Leute nochmal reinversetzen können, wie ist es ein erstes Mal einen Marathon zu laufen. Das hat er auch tatsächlich sehr, sehr gut schildern können. Und genau, die anderen waren vom Timing teilweise gut und natürlich aber auch, wir haben natürlich dann auch davon profitiert, muss man natürlich immer sagen. Also wir zwei, wir machen halt unser Ding jede Woche gefühlt, manchmal mit Gästen, manchmal ohne Gäste. Aber wir leben natürlich ganz stark auch davon, wie offen am Ende natürlich unsere Gäste sind. Und ich muss sagen, damals Felix Weißhöfer hat mich auch sehr beeindruckt, weil der wir haben viel natürlich über die Challenge in Rot gesprochen, wir haben aber auch natürlich logischerweise über den tragischen Unfall in Hamburg gesprochen und der hat dann das auch sehr ehrlich, finde ich, und auch meinungsstark eingeordnet, ohne dass er da jetzt, also er wollte auf keinen Fall den Eindruck vermitteln, dass es hier zwischen 2 Organisationen irgendwie ein Schlagabtausch wird. Es ging um die Sache und ich fand, dass er das damals hervorragend gemacht hat und ich glaube, dass auch die Qualität der Art und Weise, wie er das mit uns hier gemacht hat, maßgeblich dafür verantwortlich war natürlich, dass die Folge auch über unsere Abonnement-Hörerschaft, sag ich mal, hier hinausgeht. Klar, okay, und Karriereende bei mir, ja, das haben halt, glaube ich, damals auch nicht viele Leute kommen sehen im Vorfeld. Also am Ende war es ja auch keine Entscheidung, die ich jetzt ein Dreivierteljahr vorher getroffen habe oder über einen Masterplan über Jahre hinweg geplant hatte. Es war einfach der Situation geschuldet, dass ich gesagt habe, ich bin energetisch auch irgendwo am Ende mit meinen Kräften. Ich kann nicht alle drei Lebensbereiche gleich gut machen. Und wenn ich irgendwo Abstriche machen muss oder wenn ich mich entscheiden muss, was es mir jetzt nicht mehr wert ist, da einfach all in committed zu sein, dann war es am Ende der Leistungssport. Und ich glaube, genau, da war vielleicht auch das Timing so ein bisschen das, was viele Leute einfach überrascht hat und deswegen viele zugehört haben.
Und dann eben nicht nur diese eine Folge angeschaut haben, sondern rechts, links, also vorher, nachher, ne? Weil das, so entstehen ja diese Peaks in diesen Geschichten, dass man, was wir Nachnutzung nennen, ja, dass halt einfach Dinge noch angehört werden, die schon eine Weile her sind. Es gibt immer noch Leute, ich habe auch einen getroffen auf der Messe in Hamburg, der sagte, ja, ich höre von beiden Seiten. Also der hat an irgendeinem Punkt ist der eingestiegen vor einem Jahr und der hört halt vom Anfang und vom Ende rückwärts. Ja, also das Ich glaube, da würde ich durcheinander kommen mit dem, was wir schon erzählt haben und nicht erzählt haben.
Ja, überleg mal, das sind ja dann wirklich fast 4 Jahre dazwischen. Also ja. Das sind ja so andere Themen und auch Realitäten und keine Ahnung. Also ja, aber also Chapeau vor jedem oder vor jeder, die sich das noch geben, also die jetzt irgendwie dazukommen und denken, Mensch, gefällt mir ganz gut, was die beiden da machen. Ich glaube, ich fange nochmal von vorne an. Ja, Wahnsinn.
Ja gut, aber wir versuchen ja jetzt nicht nur immer dasselbe zu labern, sondern durchaus auch mal andere Aspekte reinzubringen, das ist ja klar. Wir haben ja schon wieder große Pläne für die nächsten Wochen. Dabei hatten wir jetzt ja gerade unsere fixen Termine abgearbeitet. Ja, weil wir haben jetzt ja schon wieder eine Action-Woche. Aber vielleicht schauen wir erst noch mal eine Weile zurück, weil wir ja auch am vergangenen Wochenende viele Dinge hatten, die wir ja mit vielen Menschen geteilt haben. Du hast ja wahrscheinlich schon total vergessen, dass du irgendwann in Herzogenaurach warst.
Und es verschwimmt alles.
Ja, und absolute Weltklasse-Leute dort treffen durftest. Ja. Als es dann richtig zur Sache ging, warst du ja nicht mehr da.
Richtig.
Aber da waren ja auch wieder Weltrekorde Straße dabei und wirklich herausragende Leistungen.
Ja.
Also das ist ja sowas, das in der Öffentlichkeit eigentlich, das ist eigentlich nur Bubble, ne? Das kommt nur in der Bubble vor, in der Öffentlichkeit, also zumindest außerhalb von Herzogenaurach. Ich weiß nicht, ob das in der lokalen Presse gespielt wird.
Nee, das ist eigentlich ein bisschen schade. Also ich kriege jedes Jahr auch viele, viele Instagram-Nachrichten von Leuten, die mich fragen, wo findet das genau statt? Man kann irgendwie ganz schlecht Zeitpläne dazu finden.
Ich glaube, die brauchen einen Livestream. Ich wüsste eine gute Adresse, die das gerne.
Die haben einen Livestream, der, ich weiß nicht, ob der nur auf Englisch ist oder nicht, aber ich sag mal so, da wäre noch Luft nach oben. Ich lehne mich jetzt weiter aus dem Fenster. Mach mal wieder
ein paar neue Freunde. Do a podcast in the English with me?
Also wir können es auch auf Englisch machen, aber es ist...
Wenn ihr mal richtig lachen wollt, dann machen wir mal einen Podcast in Englisch.
Genau, wir sind der absolute Native Speaker. Nee, also vielleicht könnte man ein Zusatzangebot schaffen. Das könnte man wirklich mal gucken, ob das vielleicht da platzierbar ist.
Das meinte ich.
Also die englische Übertragung gibt es, weil natürlich Adidas das auch ganz groß World als wide, globales klar. Event aufhängt. Macht auch Sinn, muss so sein, auf jeden Fall. Es ist natürlich so, dass... leider regional es total untergeht. Und ich verstehe gar nicht, warum das so ist. Das kann ja echt kein Hexenwerk sein. Also ich denke mir halt immer, Leute, die eine potenzielle Laufbegeisterung haben oder wo man sich denkt, hey, ich weiß heute noch nicht, was ich an dem Samstag mache und ich könnte meine Kinder mitnehmen und es ist for free, also es kostet ja nicht mal was.
Das war jetzt meine nächste Frage. Das ist schon offen, ne? Das ist jetzt nicht closed job.
Du kannst natürlich nicht die komplette Strecke einsehen, weil natürlich ein Teil der Strecke eben durchs Firmengelände geht. Aber es gibt einen großen Teil, sprich zum Beispiel auch Startziel, da kannst du zuschauen als Normalo, der da einfach morgens hinkommt, kostet nichts, gibt glaube ich auch ein paar, was weiß ich, so Würstelbude, bla bla bla, das Übliche halt, dass du da auch was essen, trinken kannst. Es ist einfach nicht, es ist nicht bekannt, du findest keine Zeitpläne oder was überhaupt für Leute da starten, regulär im Internet, deswegen gibt es ja Leute, die mir schreiben und ich denke mir halt auch immer, offiziell bin ich jetzt auch kein Pressesprecher von Adidas, ich weiß manche Dinge, aber manche Sachen verstehe ich auch nicht ganz, zum Beispiel, ich denke mir halt, das kann ja jetzt eigentlich kein Hexenwerk sein, im Vorfeld mal, ich weiß nicht, was sowas kostet, aber sagen wir mal, ich mache mal 50.000 One-Pager-Flyer, keine Ahnung, und verteile die in allen Schulen.
Naja, du musst doch, achso,
in diesem Umkreis.
Meinst du jetzt.
Ja, okay. Genau, und dann nehmen die Kinder die Flyer mit nach Hause, gehen zu den Eltern und sagen, hey, das hat es heute in der Schule gegeben, total cool, das ist ja total, ist bei uns ums Eck, also dieser Umkreis Nürnberg, Fürth, Erlangen etc. Und dann sagt vielleicht der eine oder andere Elternteil, ja, warum eigentlich nicht, fahren wir da hin. Spitzenklasse-Sport, Weltklasse-Sport, Weltrekorde für Lau. Das ist trotzdem noch ein relativ kompaktes Event. Da reden wir von 3-4 Stunden. Das ist jetzt auch nicht ewig lang. Jetzt ja sogar noch kompakter, dadurch, dass der Halbmarathon bei Männer, Frauen gestrichen wurde. Es gibt jetzt 10 Kilometer, 5 Kilometer, also jeweils Männer, Frauen. Und jetzt erstmalig gab es zweimal die
Meile
und 800. Es war eine Meile, glaube ich, genau. Meile und für Männer noch die 800. Also eigentlich eine total kompakte Angelegenheit und natürlich trotzdem total beeindruckend. Das ist eine absolute Weltklasse, Leute da, also die halt bei Adidas unter Vertrag sind. Da bringen die auch alles, was Rang und Namen hat. Aber in der Kommunikation nach außen, regional, ich glaube, das weiß überhaupt niemand eigentlich. Das ist ein bisschen schade. Da geht, glaube ich, viel verloren, auch in regionaler Sportbegeisterung, Nachwuchsförderung. Es gibt ja auch einen offenen Lauf, wo man sich anmelden kann. So ein 5 Kilometer Fun Run, der zum Ende noch stattfindet. Das ist ja auch nicht mehr. Am Anfang war das, glaube ich, mal nur für Mitarbeiter. Das ist jetzt auch, wenn du dich rechtzeitig anmeldest, grundsätzlich offen. Da könnte jeder mitlaufen, wenn er Lust hat. Und genau, aber ja, ich werde die Idee mitnehmen, Ralf. Das finde ich eigentlich auch gut, muss ich sagen. Ich bin in aller Regel ja auch immer, wie gesagt, die ganze Woche dort im Einsatz und einen Tag mehr, dann nicht nur privat zuschauen, sondern das noch zu kommentieren, hätte ich schon Bock. Leider, das führt uns jetzt zu der Problematik in dieser Woche. Leider ist dieses Jahr eben diese Doppelung vorhanden gewesen zwischen Road to Records am Samstag und Haspa Marathon Hamburg am Sonntag. Das war letztes Jahr nicht der Fall. Ich weiß nicht, wer der Schuldige ist. Ich habe das Gefühl, leider unsere Hamburger Freunde, weil im letzten Jahr waren die auf dem London-Marathon-Wochenende, sprich eine Woche zuvor. Und warum auch immer haben die es eine Woche nach hinten gezogen. Und ich
Aber
weiß, was.
da muss man sagen, falls ihr euch schon mal Gedanken gemacht habt, wie die Termine zustande kommen, ja, das ist jetzt nicht freies Spiel, ich gucke mir meinen Kalender an. Dafür gibt es extra eine Kalenderkonferenz.
Okay.
Und zwar der großen Veranstalter. Wahrscheinlich ist das inzwischen online, aber früher war das ein Treffen. Und da haben sich sowohl die Stadion-Meeting-Direktoren der unterschiedlichen Level, ne? Es gibt ja Diamond League, jetzt Continental Tour und so weiter und so weiter. Dann natürlich die Leute für die Hallengeschichten, damit das nicht alles parallel irgendwie ist oder sich gegenseitig stört. Und auch die großen Laufveranstaltungen zum Kalenderkongress getroffen, damit man eben solche Sachen abstimmt. Ja, also dass man jetzt beispielsweise nicht einen Wien-Marathon gemeinsam mit München-Marathon hat. Ja, weil das macht jetzt nicht so viel Sinn.
Ja.
Ne? Ob man das dann immer ausschließen kann, ist eine andere Frage, weil es natürlich noch eine Menge anderer Zwänge gibt, ne, in den Städten. Keine Ahnung, Feste, Jubiläen, irgendwelche politischen Dinge oder Wahlen. Ne? Erinnert euch, als in Berlin ja zweimal bei Bundestagswahlen der
Stimmt.
Berlin-Marathon war, das sind halt große organisatorische Geschichten, die dann da irgendwie gelöst werden müssen. Ja, das heißt, du bist nicht so frei, wie du vielleicht denkst, dass. Jetzt Frank Theiler vom Haspa Marathon Hamburg sagt, jetzt mache ich das an dem und dem, ja, sondern du kannst da deinen Wunschtermin mitnehmen und dann kannst du hoffen, dass das zustande kommt.
Ja, also drittes, viertes war ja Hamburg meistens immer schon. Wie
Ja,
gesagt,
ja.
warum manchmal so, schwierig. Aber
Ja.
genau dieses Mal wäre es nicht möglich. Ich starte einfach mal einen Appell für nächstes Jahr, dass wir eine Woche eher sind. Aber ich glaube,
Und
es ist
Hamburg
nicht
war ja
so.
ganz lange das letzte Wochenende, um Olympia-Quali zu laufen.
Stimmt, ich google
Das
mal
ist
kurz,
jetzt
weil ich glaube,
tatsächlich auch
Hamburg.
nochmal, ist schon fix.
Es ist wahrscheinlich wie das letzte, oder?
Es ist das letzte, auf jeden Fall,
Das
ja.
ist natürlich schlecht für uns.
25. April, meine ich. 25. oder 27.
Dann
April.
sind unsere soeben geäußerten Bestrebungen, glaube ich, für nächstes Jahr schon wieder obsolet, weil ich glaube, dass.
Das ist auch alles eine Frage der digitalen
Oder das wäre natürlich eine
Verbreitung.
richtige Challenge. Überleg mal, Ralf, wir machen noch. Das war dieses Jahr, dann war das noch Kinderfasching sozusagen. Wir
Wir
fliegen irgendwie, oder
machen
ich fliege.
Samstag das Ding. Habe
Genau,
ich
wir
dir das
schlagen
nicht mal
Samstag.
erzählt, als an einem Wochenende, ja, sowohl der Marathon in Hamburg war, nicht der Marathon, sondern der Triathlon in Hamburg war,
Okay.
also der normale ITU-Triathlon, ne, mit Männer, Frauen und Mixed am Sonntag, ja.
Ja.
Und wir als ARD hatten die beiden Einzelrennen am Samstag und am Sonntag haben wir größere Teile von der Challenge Rot gemacht, im ersten.
Krass.
Dann sind wir nachts mit einem Liegewagen, mein Schlafwagen gab es nicht, mit einem Liegewagen nach Nürnberg gefahren und waren, glaube ich, um 12:30 in Nürnberg. Ich hatte natürlich, wie immer, das Zimmer neben dem Maschinenraum, warum auch immer. Und um 14:45 war die Abholung. Ja,
Da kommt
das
Freude auf.
Schöne an dem Liegewagen. An dem Wochenende, und das ist auch immer parallel zu dem Triathlon-Wochenende gewesen, war Schlagermove in Hamburg. Wer noch
Okay.
nicht das Vergnügen mit Schlagermove in Hamburg hatte, dem kann ich das nur herzlichst ans Herz legen. Wenn ihr mal vollkommen grundlos an einem Wochenende witzige Dinge anziehen wollt und euch komplett daneben benehmen wollt, unter Zuhilfenahme von reichlich Mengen Alkohol, dann ist das genau eure Party. Wenn ihr zusammen mit diesen Gruppen, die dort abreisen, ein paar ruhige Stunden im Zug verbringen wollt, dann ist das genau nicht euer Zug. Und wir hatten natürlich dann die Spaßgruppen da drin, die schon tief euphorisiert und noch tiefer alkoholisiert da in den Zug reingepoltert sind und wir so, oh, please, ey.
Muss nicht sein, ja.
Ja, da denkst du,
Also.
okay, jetzt schön 4 Stunden bisschen dösen, ja, so, ne, Liegewagen einfach runter und, ne, alle ruhig bitte. Und dann, la 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 la, mit der Boombox, yes. Da hat man seine Mitmenschen besonders lieb.
Das glaube ich sofort, vor allem, wenn man da nicht noch arbeiten muss. Ja, also ich glaube, diese Pläne werden wir dann wahrscheinlich auf 2026 vertagen müssen. Ich glaube, das ist
ja,
dann
in der Realität. Das sollten wir, nicht so schnell locker lassen. Ist denn das schon klar mit Road to Records? Ist das auch schon fixiert?
Nee, das ist glaube ich noch nicht fixiert, aber es sei denn, die ja, würden eine Woche früher gehen.
Ja, das ist ja immer eine Frage, was drumherum für andere Laufveranstaltungen sind, ne? Weil die wollen ja jetzt ihre Klientel halt auch nicht davon abhalten, möglicherweise bei einem Diamond League Meeting zu laufen.
Ne? Genau, stimmt.
Wobei an dem Wochenende, am letzten Wochenende war natürlich Diamond League Meeting.
Ja.
Ja, und Gesa Krause, um diesen kleinen Einschub hier noch zu machen, ist eine sensationelle 3000 Meter Hindernis gelaufen. Ja, Comeback-Rennen nach der Geburt ihrer Tochter Lola. Und das ist natürlich überragend gelaufen.
Direkt
ja,
mit 9,16. Olympianorm.
Und, ja, und aber beste, fett Olympianorm.
Bester
ja.
Saisoneinstieg ever.
Ja, also großartig. Ne? Ihr Trainer Fall. War gerührt, den haben wir ja in Hamburg gesehen.
Den haben wir in Hamburg gesehen, richtig, ja. Wolfgang Heinig. Ja, wir werden das im Hinterkopf behalten. Ich werde das mal auschecken. Ich glaube, wenn es auf den London-Marathon sonst fallen sollte, wird es womöglich nicht stattfinden. Denn da war ja durchaus so, dass diejenige, die den London-Marathon gewonnen hat, und zwar in einem neuen Women's-Only-Weltrekord, Peres Cepcic hier, die ist ja von dort praktisch direkt nach Herzogenaurach gekommen. Und die durfte ich unter anderem ja auch im Rahmen meiner Beauftragung sozusagen dort auch interviewen auf einer Bühne, auch Haile Gebrselassie, auch Joanne Chelimo, also ehrt mich natürlich jedes Mal, wenn ich sowas machen darf, macht riesig Spaß, Haile kenne ich jetzt ja schon, da den habe ich jetzt glaube ich schon das dritte oder vierte Jahr in Folge da interviewen dürfen, das ist auch immer sehr, sehr locker mit dem, der hat auch immer eine gute Geschichte auf Lager, bei dem weiß man, egal was im Vorfeld vielleicht angedacht ist, was man da transportieren möchte, der packt auf jeden Fall immer noch irgendeine geile Geschichte aus alten Trainingstagen aus und der hat auch auf jeden Fall jetzt mit dem Adi Zero Adios Pro Evo One kurz auch nochmal mit dem Comeback geliebäugelt. Da meinte er, mit dem Schuh unter 2 Stunden, auf jeden Fall machbar. Da wäre auch nochmal kurz am Überlegen, ob das nicht nochmal eine Möglichkeit wäre, hier nochmal zurückzukommen.
Ich habe aber auch gesehen, der lief ein bisschen unrund.
Ja, der ist schon, also der ist natürlich geschätzt zumindest, dürfte der doch auch schon über 50 sein, oder?
Ja, meine ja.
Und er hat mit uns dann auch noch, nachdem wir da diese Interviews und Q&A-Session gemacht haben, hatte ich noch eine, durfte ich eine Bahneinheit dort anleiten, haben natürlich neue Schuhe getestet, den Adizero Takumi Sen 10, also den etwas flacheren und für kürzere Distanzen geeigneten Schuh, der eben dann bei Road to Records vor allem zum Einsatz kam. Und da hatten wir natürlich viele Gäste und Haile hat sich nicht nehmen lassen, da noch vorbeizuschauen. Zwischenzeitlich dann auch die Aufwärmübungen, die Koordination übernommen. Und zwar, ihr kennt schon, wenn ihr mal googeln möchtet, äthiopische oder Ethiopian Running Drills wahrscheinlich, da dürftet ihr auf Google bzw. bei YouTube was finden.
Ja, das ist super.
Das hat er uns mal vorgemacht und da muss ich auch sagen, also da gab es Übungen, die habe ich in meinem Leben auf jeden Fall noch nicht gemacht. Das war sehr
erheiternd. Siehst du mal, was du noch für Potenziale gehabt hättest.
Richtig, richtig. Und da haben wir noch, ich habe dann gesagt, wir machen noch 3x200. 2 Stück hat er noch mitgemacht. Und der erste war auf jeden Fall, also er war nicht so langsam, wie ich das erwartet hatte. Ich dachte, wir machen das irgendwie im halbwegs entspannten Rahmen. Da hat er dann schon nochmal gezeigt, dass er auf jeden Fall auch noch, ja, 3,20 pro Kilometer für ihn auf jeden Fall gar kein Stress ist.
Ach ja, echt?
Ja. Also da, gut, der hat natürlich auch den Pro 3 angehabt. Also auch der kam gut besohlt zur Bahneinheit. Er kam da jetzt nicht im Dauerlaufschuh an, aber dann hat er dann schon Bock, das macht ihm schon Spaß. Und wir haben danach noch so eine kleine, so ein Staffelspiel, sage ich jetzt mal, gemacht, wo ich gesagt habe, wir sind 14 Leute, lass doch 7x400 machen. Und er war da der Coach und hat die Leute auf jeden Fall nochmal gut gepusht. Das war schon witzig mit dem.
Übrigens, weil du das gerade sagtest mit London und Peres Cepcic hier, die Kenianer haben heute ihre Olympianominierung fixiert, weil die hatten ja eine Shortlist von jeweils 5 Frauen und 5 Männern. Und tatsächlich haben sie nochmal einen kleinen Wechsel gemacht. Und zwar ist der Marathonsieger von London, Missoy, der ist mit reingerutscht. Und zwar anstelle von Thomas Kiplagat, der in Tokio Zweiter war. Ja, also auch da, das war ja ein bisschen ähnlich bei den äthiopischen Auswahlkriterien zählt offensichtlich jetzt dieser aktuelle, ja nun auch sehr große Lauf, klar, ja, am Ende im Spurt gegen Kenenisa Bekele durchgesetzt. Aber der wird dabei sein, zusammen mit dem Sieger aus Tokio und mit Eliud Kipchoge. Also bei den Frauen jetzt keine Überraschung, ne? Ja, Perez und so weiter. Aber da war ich ein bisschen überrascht, weil die dann eben auch nicht streng nach Zeit gegangen sind.
Also wir haben natürlich immer ein Luxusproblem
Ja.
in Kenia und in Äthiopien. Von außen auch, ja, manchmal ein bisschen schwierig durchzublicken, was dann zu welcher Entscheidung geführt hat, weil eben, wie du sagst, es nicht rein nach Zeiten geht. Ob die dann, also es ist dann halt, es ist dann, wenn du halt sagst, du gehst nicht nach Zeiten, also ich will das nicht grundsätzlich kritisieren, man kann ja auch durchaus, also ich finde das durchaus auch legitim zu sagen, zum Beispiel, wenn sich jemand. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Jemand schafft es, sich beim Boston-Marathon oder beim New York-Marathon durchzusetzen. Höchstwahrscheinlich, klar, nicht, also unabhängig bei Boston mit dem Aspekt, dass die Zeit nicht regulär wäre, aber wahrscheinlich auch nicht so schnell, wie wenn du auf einer Top-Strecke rennst, wie in Valencia, in London, in Berlin, vielleicht auch in Tokio, dass man trotzdem in Erwägung zieht, so jemanden, der sich vielleicht bei einem schwierigen Kurs trotzdem hoher Konkurrenz schafft, da durchzusetzen, was ja vielleicht sogar eher einem Meisterschaftsrennen wie zum Beispiel in Paris, wo wir auch wissen, die Strecke ist sicherlich keine Rennpiste. Wer es schafft, sich da durchzusetzen, der ist prädestiniert, sich da vielleicht auch ganz vorne irgendwo zu zeigen bei Olympischen Spielen. Ist nachvollziehbar, aber ist natürlich von außen nicht wirklich transparent, was dann zu dieser Entscheidung geführt hat. Aber ja, die können natürlich aus einem Pool schöpfen, der ja, ist mit wahrscheinlich wenig anderem zu vergleichen, vielleicht noch Äthiopien, ja.
Naja,
Bin auf
das
jeden
sind
Fall da sehr
natürlich
gespannt.
dann so persönliche Härten, logischerweise. Ne? Weil Thomas Kiplagat, der ist eine 2:03 Mitte gelaufen.
Klar.
Ja, gab es gerade ein Riesenporträt in der führenden Zeitung in Kenia, die sich sehr halt auch um Leichtathletik logischerweise kümmern, weil es natürlich völlig überraschend ein wichtiger Sport ist. Und dann kriegst du das Stoppschild dahingestellt. Ne? Das ist schon auch hart, wenn
Gut,
du so eine Zeit gelaufen bist.
für Kenia gilt
2:03
natürlich
Mitte, ja.
genauso wie für alle anderen, die drei, die jetzt nominiert sind. Die stehen noch nicht an der Startlinie. Also
Nee,
ist ja
ist ja klar.
trotzdem so, also auch bei uns oder bei anderen Nationen am Ende, die Erfahrung zeigt ja, ich sag mal 2016, die Qualifikation oder die Nominierung für Rio sah ja auch ein bisschen anders aus. Die sah eigentlich vor Arne Gabius, dann meine Wenigkeit und Hendrik Pfeiffer und gestartet sind am Ende ich und Julian Flügel. Jetzt, wenn wir von den Zeiten her gehen. Das wünscht man niemandem, aber es ist halt nun mal so, man blickt da nicht immer rein. Eine Marathonvorbereitung ist extrem belastend und auch die Vorgeschichte, fast jeder ist ja trotzdem jetzt dieses Frühjahr auch nochmal einen Marathon gelaufen. Da muss man auch erstmal den gut wegstecken, beziehungsweise wieder in die neue Vorbereitung reinfinden und das ja, wird sich, denke ich, erst im weiteren Wochenverlauf dann zeigen. Übrigens auch nochmal ein Hinweis, weiß gar nicht, ob wir das bei uns schon mal genannt haben, neben den drei bekannten Namen, ja, die eben jetzt aus deutscher Sicht nominiert sind, haben wir die Ersatzstarter hier schon mal genannt,
Ja,
die
haben wir
eben
schon mal
nachrücken
genannt, ja,
würden?
glaub
Okay,
schon.
ja, sehr gut.
Ja.
Das wäre eben Debbie Schöneborn und Hendrik Pfeiffer.
Gibt es eigentlich Ersatzleute zu den Ersatzleuten? Die Frage hatte ich also ich habe ja auf der Rückfahrt von Hamburg hat man ja länger Zeit, weil der Zug nicht ganz pünktlich war. Er war nicht schlecht, aber er war nicht ganz pünktlich. Aber man hat trotzdem ein bisschen länger Zeit und dann gehen einem ja noch so viele Dinge durch den Kopf, ne? Und da habe ich dann noch überlegt, gibt es eigentlich Ersatzleute für die Ersatzleute? Weil wir haben ja ausreichend Läuferinnen und Läufer, die theoretisch die Qualifikationsnorm haben.
Das ist
Ne?
richtig und kann
Und
ich
du,
nicht gleich beantworten. Ich glaube, es gibt es nicht.
weil du hast ja nicht persönliche Startplätze nur erlaufen, sondern du hast praktisch Country-Quota Places. Ne?
Richtig.
Also das ist jetzt nicht so, du könntest jetzt nicht einfach Leute da einsetzen, die nicht die Norm haben. Das geht nicht.
Genau. Ich glaube, es ist
Aber
noch
da wir
so.
ausreichend haben, bei Männern wie bei Frauen.
Ja. Also ist es nicht so, dass du bis zu einem gewissen Zeitpunkt, bis zu einem gewissen Datum Namen mit diesen Startplätzen verknüpfen musst und auch mit dem Nachrückplatz sozusagen, damit irgendwie, warum
Ja,
auch
aber wann
immer.
ist der? Ach so, weißt du was? Ich weiß es.
Der
Der
ist
ist
jetzt schon
am,
bald irgendwann.
ja, genau, der ist nämlich am 12. Mai. Am
Genau.
12. Mai wird die Liste finalisiert.
Und dann kann, glaube ich, kein anderer Name mehr einfach so nachrücken. Selbst wenn alle vier ausfallen würden, theoretisch.
Ja. Weil die Überlegung kam mir natürlich bei der Performance von Katar Steinruck. Ne?
Ja.
Also erstmal, dass sie natürlich sowieso durch ihre Leistung vom Osaka-Marathon die Norm hat. Ne?
Ja.
Aber sie war ja auf dem Weg in Hamburg zu einer persönlichen Bestleistung, zu einer Familienbestzeit, zu einer Zeit, round, sagen wir mal grob, 2,24 oder knapp unter 2,24.
Ja.
Ja. So, damit heißt, hast du dich natürlich dann noch mal besser positioniert in der Szene, logischerweise. Ja, sie gehört nicht zu den Kandidatinnen, die im Moment auch nicht auf die Nachrückerliste kommen. Aber wäre es jetzt noch denkbar, dass sie auf die Nachrückerliste kommt? Ja oder nein? Ich weiß es halt nicht. Wahrscheinlich nur bis zu dieser Deadline. Ne? Und danach ist dann halt irgendwann mal Ende. Ja?
Ja.
Und dann bleiben die Plätze tatsächlich frei.
Dann werden die, im Zweifelsfall bleiben die dann vakant, glaube ich, ja.
Aber das müssen wir, glaube ich, noch mal in einer Fachdiskussion mit dem Bundestrainer klären.
Ich wollte gerade sagen,
mit weil das nicht unspannend ist.
Matthias
weil es ist
Kohl's
ja,
am besten.
Es ist ja von 12. Mai bis zum 8. oder 9., nee, das ist noch später, ne? Also bis Anfang, Mitte August noch viel Zeit. Das ist einfach viel Zeit.
Klar.
Ja, das ist so. Ja, auf jeden Fall spannend, ja. Und jetzt kommen einem natürlich dann nochmal diese Bilder, ja. Könnt ihr euch gerne im Stream nochmal angucken. Ach, das war übrigens die zweite Zahl, die ich am Anfang genannt habe. 77.453 Downloads und Streams haben wir schon vom Hamburg-Marathon vom Wochenende. Ja, also da haben wir natürlich, die Marke aus dem Vorjahr sind 120.000, die müssen wir natürlich knacken. Ja, also wer sich da
mal sehen
will. Aber
weißt du das noch? Ich weiß gar nicht mehr, wie viele damals.
Da war auch eine erhebliche Nachnutzung.
Genau, ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, ob das alles schon damals unmittelbar live war über, genau,
nein.
Ich glaube, da haben echt viele das noch nachgeguckt, sowohl national als auch international. Ich meine, international verstehe ich immer nur ein bisschen bedingt, weil wir haben halt auf Deutsch geredet, da gibt es ja keine.
Aber das war sehr, sehr auffällig und das fiel mir auch eben ein, als du sagtest, ja, das ist nur in Englisch da, Road to Records. Tatsächlich waren in den Live-Chat während der Live-Übertragung 80% internationale Follower. Also nicht Follower, sondern 80% internationale im Chat. Sehr viel aus Süd- und Mittelamerika.
Ja.
Ja, und aus allen möglichen Nationen. Klar, es waren natürlich auch aus sehr vielen Nationen Läuferinnen und Läufer, die noch die Olympianormen gejagt haben. Nee, das ging ja von Neuseeland über Argentinien bis Brasilien und keine Ahnung, ja, alles Mögliche war dabei. Australien und natürlich Europa, USA, da war alles dabei. Ja, also, und das hat mich wirklich gewundert, wie viele Leute da international in dem Stream kommentiert haben. Weil es natürlich einfacher zu greifen ist, wenn es nicht geogeblockt ist.
Genau. Ich glaube, der Hauptfaktor ist, dass natürlich die Leute, also genau, durchs Geoblocking gar keinen Zugriff hätten auf NDR-Livestream, vermute ich mal. Dürfte wahrscheinlich
wobei
gar
der,
nicht gehen.
Der ist auch oft dann nicht geblockt. Also ich weiß nur, dass wir in Frankfurt das oft nicht geblockt haben.
Mhm. Oder, ja klar, und dann, ich glaube trotzdem, dass...
Aber man muss ja erstmal wissen, was ist denn NDR? Das weiß doch niemand in Brasilien.
Genau, das weiß schon keiner. Wenn du wahrscheinlich einfach googelst, ist es wirklich nur eine Vermutung, weil der Account, muss man ja sagen...
Ja, du gehst ja über den Hamburg-Marathon,
ist ja klar. Der ist ja nicht wahnsinnig groß. Aber es könnte schon entweder sein, dass du einfach durchs normale Googlen, wir dürfen nicht vergessen, YouTube gehört ja immer noch zu Google, und dann, wenn du da ankündigst, da wird ein Livestream zum Hamburg stattfinden, das wird sicherlich relativ hoch gerankt und auffindbar sein. Oder du gehst dann der andere Weg wäre, du gehst auf die Veranstalterseite und da war ja schon sehr prominent eingebunden, dass es einen Livestream gibt. Da stand nicht, es wird eine NDR-Übertragung geben, da stand, dass es den Livestream gibt. Und dann auf YouTube, das hat ja wirklich jeder entweder auf dem Handy oder am Laptop, PC etc. Und dann wird das wahrscheinlich der erste Weg gewesen sein. Und ich glaube, die Leute gucken trotzdem. Klar, die denken sich, es ist ein deutscher Marathon. Es ist am naheliegendsten, dass der natürlich deutsch kommentiert wird. Und gucken sich es trotzdem an, weil man die Bilder ja an sich und auch die Zeiten und all die Einblendungen, die sind ja trotzdem selbsterklärend.
Ja. War die Zeit-App, war die auch über die Hamburg-Marathon-App transparent? Das weiß ich jetzt nicht, aber zum Beispiel in London oder in Boston hast du ja auch die Leaderboards, also alle 5 Kilometer, und dann kannst du dir die Sachen da holen. Also siehst du schon, wer wo ist, ne? Das geht schon.
Ja, ja,
Also
ja.
das kannst du schon gut verfolgen. Also ich schaue sowieso alles, aber ich schaue mir auch im Zweifel Streams in Sprachen an, die ich jetzt nicht verstehe. Also, weil das meiste ist tatsächlich selbsterklärend, ne? Also
Ja.
Grafiken helfen schon, klar, aber viele andere Sachen sind tatsächlich selbsterklärend. Das ist schon so, ne?
Ja, also bevor wir, und das sollten wir auf jeden Fall ja machen, nochmal tiefer in unser Hamburger Geschehen einsteigen, ja, also wir werden auch das Relive, also sprich, wer sich das noch angucken möchte, wir haben ja sehr viel positives Feedback erhalten zu der Art und Weise, wie wir das gemacht haben. Das nehmen wir jetzt erstmal auf, das freut uns natürlich sehr. Ist jetzt das zweite Mal, dass wir das in der Form machen durften und haben da ja im weitesten Sinne auch wirklich Gestaltungs- und Narrenfreiheit von Frank Thaleiser und den Hamburgern, was uns sehr, sehr freut, ja, dass wir das einfach so machen dürfen, wie wir das für richtig und für gut empfinden. Und bevor wir da aber tiefer noch in Hamburg einsteigen, gehen wir noch mal kurz ab in die Werbung, in unseren Werbeblock für diese Folge. Und unser Werbepartner heute ist einmal mehr, denn vor 2 Wochen war das schon der Fall, Holy.
Ganz bunte Geschichte, ja, könnt ihr euch drauf freuen. Und das Starter-Paket heißt Deluxe. Ab dieser Woche gibt es ein besonderes Angebot dazu, ja, und man bekommt die Auswahl Energy, Hydration und Eistee plus einem Shaker dazu. Also über unseren Link, spezielles Angebot, lohnt sich auf jeden Fall.
Genau, mit unserem Link gibt es sogar nochmal 5 € on top zum Special Deal. Also der Link heißt We Are Holy, geschrieben mit Y, also weareholy.de/bestzeit. Und ja, ist natürlich ein Angebot, was sich vor allem an all diejenigen richtet, die sagen, hey, sich ausreichend mit Flüssigkeit zu versorgen, ist super wichtig, gerade wenn man eben auch Sport treibt. Aber ich habe irgendwie gar keinen Bock, die ganze Zeit nur Wasser zu trinken. Aber ich möchte irgendwie auch keine Limonaden etc. trinken. Ich weiß, da ist viel Zucker drin und ich möchte das nicht. Ja, dann ist Holy eben genau richtig für euch, denn Holy ist, da ist kein Zucker enthalten. Stattdessen ist zum Beispiel im Holy Hydration ganz viele Elektrolyte mit enthalten, die ihr natürlich auch braucht, wenn ihr viel Sport treibt, weil ihr eben auch viel da beim Schwitzen verliert. Oder wenn ihr sagt, hey, ich brauche einen extra Kick, habe heute einen harten Tag, viel zu arbeiten oder spätes Training, ich brauche noch ein bisschen Energie, dann gibt es das Holy Energy, da ist eben auch noch ein bisschen Koffein mit drin. Und das Motto von Holy ist eben geiler Geschmack mit gutem Gewissen, ohne Bullshit wie Zucker oder künstliche Aromen. Das Ganze ist made in Germany. Schaut euch das also gerne an. Es gibt aktuell das Special auf das Starter Pack und mit unserem Link nochmal 5 € sogar on top. Einer meiner Favorites, gerade beim Energy, was ich tatsächlich sehr gerne trinke, vor auch von einer Kraftsession, ist tatsächlich Citrus Cobra. Die hören sich alle sehr fancy an, auf jeden Fall. Gibt auch, nur mal um ein paar wenige andere zu nennen, hier Wildberry Wolf oder Pomegranate Piranha. Schmeckt alles sehr, sehr geil. Schaut euch das an. Link ist natürlich wie immer in den Shownotes hinterlegt, sodass ihr mit einem Klick auch direkt auf die Website kommt.
Ja, dann gehen wir mal in unser energiegeladenes Hamburg-Wochenende rein. Ja, wir haben ja vorher viel diskutiert, ne? Man diskutiert Storylines, ja? Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass wir uns überlegen, wie könnte das Ganze wohl ausgehen? Und dann baut man sich so ein paar Storylines und dann versucht man, das mit der Technik, die wir haben, in Einklang zu bringen. Haben wir lange diskutiert, ja, noch am Sonntagmorgen Dinge zusammen mit Frank Thaler ist ja wieder umgeschmissen. Und wir haben ja da schon gescherzt, bevor der Startschuss gefallen war, ab wann dieser Plan sich wohl in die Realität, in die Live-Realität auflöst, ja, also diffundiert praktisch in die Live-Realität. Ich sage immer ja, spätestens nach dem Vorspann. Es war nicht ganz so. Ja, das ist, weil das, wenn wir eine Fernsehsendung planen, machen wir das genau das Gleiche. Und da sage ich auch immer, ja, das können wir alles aufschreiben. Aber wenige Sekunden nach dem Vorspann ist ein Live-Ereignis ein Live-Ereignis. Und dann hat das halt einfach eine eigene Dynamik. So, dieser Lauf lebte ja schon von einem hohen Vibe, sage ich mal, ja. Weil die Woche davor war nicht so geiles Wetter in Deutschland, nicht so geiles Wetter in Hamburg. Es war frisch morgens, kalt, windig, Regen, Schnee, war alles dabei. Der Renntag selber war smooth, sonnig, angenehm. hinten raus vielleicht ein Ticken zu warm. Aber erstmal schon, dass die allermeisten ja mit einem fröhlichen Gesicht zum Frühstück kamen. Und dann habt ihr es gesehen, da gab es Würstchen, da gab es Pancakes, da gab es frische Salate und das alles wurde nicht gegessen, das konnte ich alles essen. War fantastisch. Nee, aber so war es ja, ne? Also die Leute hatten irgendwie so eine sehr positive Grundstimmung, weil das halt einfach ja mit uns allen was macht. Ich will mich nicht vom Wecker abhängig, Wetter, nicht vom Wecker, nicht vom Wecker und nicht vom Wetter abhängig machen lassen, aber dann macht man es doch.
Ja, also das war ja dieses Jahr, wir haben letztes Jahr schon Sachen gemacht im Vorspann so, oder im Vorlauf des eigentlichen Events, was wir ja dann in unsere Übertragung zeigen konnten. Und dieses Jahr haben wir gesagt, wir gehen noch einen Schritt weiter vor, wie Ralf gesagt hat. Wir fangen nicht an, mit den Athleten Richtung Aufwärmbereich zu gehen, sondern wir wollen uns mal einen Ersteindruck im Hotel beim Frühstück verschaffen. Das gab es ab 5.30 Uhr. Fairerweise muss man sagen, um 5.30 Uhr waren wir noch nicht da. Ein bisschen später waren wir da, kurz nach 6, 6.30 Uhr in der Region. Und wie du schon sagst, Ralf, es war irgendwie eine, fand ich, dafür, dass es ja für diejenigen, die primär da saßen, ja, also vielfach ja auch Eliteathleten, die da auch einiges vorhatten, insgesamt doch eine sehr aufgeräumte, positive Stimmung. Also, obwohl die natürlich wussten, die haben heute ein bisschen was vor und Wetterbedingungen an sich jetzt fürs Draußensein, fürs Anfeuern an der Strecke waren die ganz gut. Für absolute Topleistung oder für den späteren Verlauf des Rennens, sprich für diejenigen, die halt auch länger einfach brauchen, um einen Marathon zu finishen, war es dann doch ein bisschen warm, glaube ich, einfach auch. Und diese Stimmung war gelöst, die war positiv. Das war auch für uns total schön, das zu sehen. Ja, bei den Würstchen haben es nicht so viele zugegriffen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum die um 6.30 Uhr an einem Marathontag, wo zu 90% Leute da sind, die eben
jeden
auch einen Marathon
Tag
laufen.
Da sind.
Genau,
ja, weil 65 die Mal pro.
Ja. Richtig. Aber sonst waren die Hotels natürlich auch alles da. Und das haben wir auch gezeigt, was halt im Endeffekt jemand braucht, der einen Marathon vorhat zu laufen. Es gab verschiedenste Brötchen, es gab Porridge, Müsli etc., was halt sonst die Leute
und
so essen.
Unglaublich nettes Personal. Die wahnsinnig cool. Nett und zuvorkommen waren.
Ja,
wahnsinnig.
Ja.
Ja. Das hat man auch nicht in jedem Hotel, muss man auch sagen. Ne?
Nee, auch nicht um die Uhrzeit, weil ich glaube, das war nochmal ein bisschen eher an einem Sonntag, als die sonst üblicherweise da schon Frühstück machen müssen. Der Hotelpersonal war klasse. Und das ist ja auch was Ralf gesagt hat, live, das ist Ralf natürlich auf einem ganz anderen Level erfahren, aber man macht viele Pläne, man versucht mit der Produktionsfirma, mit dem Team im Vorfeld zu überlegen, was sind Erzählstränge, was kann man wie, wann, zu welchem Zeitpunkt des Rennens vielleicht auch euch dann draußen zeigen. Also wir haben ja da schon einen recht detaillierten Plan oder eine detaillierte Vorstellung, wie das abzulaufen hat, aber es passiert so viel parallel, wo man dann ständig drauf reagieren muss, auch spontan drauf reagieren muss, was ihr wahrscheinlich gar nicht so mitbekommt. Und dann kommt noch der Fact dazu, wir haben ja im Vorfeld auch im Aufwärmbereich Sachen aufgenommen, gezeigt, was im Hintergrund geschnitten wird, während wir dann schon live waren mit Frank Thaleiser auf dem roten Teppich, wird das dann uns ja später zugeliefert. Und dann ist es ja nochmal so, wir haben ja quasi moderiert und kommentiert parallel und in Personalunion und zwischendurch und hier und her. Und das finde ich großartig. Also hier auch nochmal ein fettes Shoutout an Jan. Falls Jan unseren Podcast hört, ich glaube es nicht, aber Jan, der da den Hut auf hatte im Hintergrund beim Team und bei der Technik und auch bei dem ganzen dänischen Team, die ja die Motorradfahrer uns gestellt haben mit den Kameras und auch in der Regie. Ich finde das so cool. Du hast sicherlich da sehr viel mehr Vergleiche, als ich die habe, aber ich habe das jetzt zweimal mit denen machen dürfen und ich fand das großartig, bis auf ein paar kleinere technische Schwierigkeiten, dass mal noch ein Mikro an war oder sowas, wenn man schon bei dir wieder war. Das sind ja, glaube ich, wahrscheinlich im Endeffekt Nuancen. Für die Manpower, die wir haben, fand ich es echt wahnsinnig cool, was wir da hinkriegen und wie flexibel die das auch hinkriegen. Also ich meine, am Ende kriegt ihr auch nicht mit, aber am Ende ist Ralf ja auch unsere Regie gleichzeitig, also wir kommentieren und Ralf sagt dann irgendwann, ach, können wir mal wieder zu Cutter schalten und jetzt wollen wir einen Splitscreen und jetzt wollen wir aber mal gucken, was bei Sebastian Händel ist und das klappt so wahnsinnig gut und deswegen freut es uns umso mehr, dass viele von euch das eben auch als unterhaltsame, spannende und gelungene Übertragung wahrgenommen haben und uns da geschrieben haben. Hat uns sehr, sehr gefreut. Und für all diejenigen, die das noch nicht geguckt haben, Link auch in den Shownotes, beziehungsweise einfach bei YouTube sonst Hamburg Marathon 2024 eingeben. Dann habt ihr die Möglichkeit, das nochmal alles nachzugucken.
Ja, das ist ja immer die Sache, die ich an Live-Sport prickelnd finde, dass du eigentlich ja nicht weißt, was passiert.
Ja.
Ja, und wenn du dann eine eine Idee hast, wie das sich weiterentwickeln könnte oder bemerkst, dass etwas anders läuft, als man sich das vorher in den schönen Storylines ausgemalt hat, dann ist das Entscheidende, dass du frei im Kopf bist zu reagieren.
Ja.
Und je mehr du diese Storylines in Stein meißelst, ja, und ich kann mir vorstellen, dass es für bestimmte Leute auch in unserer Branche ein Horror ist, mit mir und mit Leuten, die auf Live-Sport erfahren rumtanzen, mit uns zusammenzuarbeiten, ist für Leute, die das durchplanen. Ja, also zum Beispiel Leute, die Werbung machen, die würden durchdrehen. Ja, weil die haben eine sehr, sehr gute Vorbereitung, eine sehr exakte Vorbereitung, ja, eine minutiös durchgestylte Vorbereitung. Und so ein Live-Ding ist genau das Gegenteil davon. Man muss im Kopf frei sein, Dinge anders zu machen, weil sie sich auf der Straße oder im Stadion oder was auch immer anders entwickeln. Und das ist das Angenehme, je kleiner so ein Team ist und die alle eine gleiche Vorstellung davon haben, was wir eigentlich machen wollen und was unsere großen Erzählpunkte sind, dann ist das halt noch viel leichter umzusetzen. Und das ist halt, glaube ich, das total Angenehme, dass wir eigentlich ein Mini-Team sind im Vergleich jetzt zu normalen Fernsehproduktionen.
Ja, das glaubt man, glaube ich, gar nicht, nee. Wenn man das wüsste. Da wir ja unser Setting mehr oder weniger, also neben dem NDR haben, ja, wenn man da mal vergleicht an Trucks, an Manpower, an Equipment, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie klein wir da aufgestellt sind. Aber also ich finde es für das, was wir da haben, ich finde es großartig, was man da rausziehen kann. Auch, nehmen wir das Beispiel, entweder die Vorstartszene, während du ja dann quasi auf dem Weg in die Kommentatorenbox bist, wenn man so möchte, und dich vorbereitest, das dann zu übernehmen. Oder auch, wo wir zwischengeschoben haben, Interviews mit Rabea Schöneborn, mit dem Sieger, mit Bernhard Kovac. Das muss man sich ja vorstellen. Also das ist alles live, das ist alles so random. Ich stehe dann da, gucke halt, wen kann ich da gerade vielleicht ansprechen. Bernhard war kompletter Zufall, der halt gerade von der Siegerehrung an mir vorbeigelaufen ist. Und hinter mir halt der Kameramann, der per Funk mit der Regie verbunden ist, also und die wiederum mit dir. Ja, jetzt haben wir halt hier gerade Bernhard Kovac. Wie schaut's aus? Können wir den kurz vielleicht einbauen? Und dass sowas halt einfach sehr spontan und sehr flexibel funktioniert, ja, das macht natürlich Spaß und ist am Ende, ja, ich sehe das ähnlich wie du, vielleicht sogar eine Bereicherung, dass man sowas unterhaltsam und spannend und flexibel gestalten kann.
Also zu dem Interview von Bernhard Kovac gab es natürlich dann auch noch eine Zeitlupe von seinem Zieleinlauf, ne? Ist ja klar.
Ja, klar.
Also, genau, ja,
haben die doch zu.
Ja, verstehst du, da wird halt dann massiv weiter und mitgedacht, ne? Massiv.
Ja, ja.
Nochmal zur Situation mit dem NDR, das ist gar nicht, wie euch das jetzt vielleicht vorstellt, ein Gegensatz oder ein Nebeneinander her, sondern tatsächlich tauschen wir ja Sachen aus. Also
genau.
Motorrad-Signale, die wir generiert haben mit dieser Gruppe da aus Dänemark, die haben die Kollegen vom NDR zur Verfügung gehabt. Wir haben zum Beispiel ja auch die entscheidende Szene, wie Katar Steinruck vor den Tisch läuft, vom NDR bekommen. Also das ist ein Miteinander. Plus
ja.
Die Quote im NDR war übrigens auch gut. Die hatten 8,4 und glaube 20.000 über die gesamte Zeit, also Durchschnitt, mehr als im vergangenen Jahr. Das ist eine gute Quote über so eine lange Zeit. Ja, weil die haben ja auch eine relativ lange Übertragung gemacht.
Klar.
Das heißt, diese Herangehensweise befördert sich eher gegenseitig, als dass sie sich gegenseitig kannibalisiert. Das ist eine sehr entscheidende Erkenntnis daraus und die ist eine wichtige Erkenntnis daraus, um halt sagen wir mal, analog unterwegs seienden Veranstaltern und Fernsehanstalten die Angst zu nehmen, dass, wenn da jetzt ein Stream ist, dass irgendwas Negatives mit ihrem eigentlichen Produkt macht. Das ist nicht der Fall. Ja, im Gegenteil. Die Nachnutzung wird halt viel intensiver und offensichtlicher auch die Grundqualität, ja, weil man sich gegenseitig technisch hilft und damit den Standard auf beiden Seiten höher hat, als wenn man es alleine machen würde.
Ne? Also ich sehe das am Ende auch so. Jede Option, Laufsport darzustellen, die sich aus was auch immer für einem Anlass bietet. Und wenn es mehr ist, ist mehr besser, glaube ich. Also ich sehe das auch so. Wir hatten ja schon Zeiten, da war man froh, wenn man überhaupt was sehen konnte. Jetzt hast du mehrere Angebote zu gucken, entweder klassisch im Fernsehen oder online bei uns. Am Ende des Tages ist jeder, den wir da vielleicht dazu bringen, sowas zu verfolgen, sofern die Leute nicht selber mitlaufen, das ist natürlich vielleicht noch besser für den Sport. Aber
ja, aber am Ende, du hast doch sicher auch schon einen Haufen Nachrichten gekriegt von Leuten, die jetzt sich das im Nachhinein nochmal angeguckt haben.
Genau,
ja,
genau.
Die halt unterwegs waren und dann gibt es ja einen Abgleich. Ja, und zwar zwischen ihrem Erleben und Wahrnehmen und dem Medialen. Richtig. Und das ist sicher diametral vollkommen anders.
Natürlich, ja? Natürlich, genau. Also ja. das ist so gesehen, also ich denke, die, und da muss man auch nochmal sagen, also für die Leute, die sich da vielleicht gar nicht so die Gedanken drüber machen, primär, also wir hatten ja jetzt keine aktive Werbung bei uns eingespielt in dem Stream. Wir haben durchgehend gesendet. Das bedeutet im Umkehrschluss, ja, falls jetzt der ein oder andere denken würde, ah ja, das hat sich ja bestimmt und irgendwie und keine Ahnung. Die Veranstalter, Frank Thaleiser und Hamburg Marathon Team dort, kostet ja sowas, was wir machen, erstmal wahnsinnig viel Geld mehr, sowas zu machen. Die könnten auch einfach sagen, ja, wir haben ja schon eigentlich einen Übertragungspartner, mit dem wir uns die Kosten da irgendwie im Schlüssel, wie auch immer, keine Ahnung, habe ich keine Insights, aber irgendwo die Kosten dafür teilen, um unsere Veranstaltung allen Laufsportfans präsentieren zu können. Die sagen aber, wir wollen einfach noch mehr ausprobieren, vielleicht ein anderes Format, eine andere Darstellung. Die investieren ja dann in uns und in dieses Format, ohne dass sich das jetzt in irgendeiner Art und Weise direkt monetarisieren würde für sie oder das Geld einspielen würde, sondern weil die sich auch denken, ja gut, alles, was wir vielleicht mehr oder zusätzlich anbieten können, ist im Zweifelsfall vielleicht auch gut für die Fans. Und in der Form für mich auch in Deutschland Pole Position, muss man sagen. Ich kenne keinen anderen Veranstalter, der sowas schon probiert hat, zusätzlich noch zu machen.
Nee. Also klar, du hast natürlich eine höhere Präsenz der Sponsoren. Da weiß ich aber gar nicht, ob das in den Verträgen, die im Zweifel ja auch schon länger laufen oder länger liefen, bevor wir ja diese Sachen laufen. Gemacht haben, ja, genau. Überhaupt integriert ist. Das weiß ich nicht.
Richtig.
Das andere ist, YouTube wird natürlich jetzt schon monetarisiert. Aber die Conversion Rate, ne, macht euch da nichts vor, da muss man halt noch mal andere Zahlen haben, bis sich das halt irgendwie lohnt oder auszahlen würde, gar.
Da musst du dann schon im Millionenbereich sein, dass sich irgendwann das mal merklich
damit man richtig was zurückkriegt, dass dann halt die Investition tatsächlich auch amortisieren würde. Ja. Also das ist jetzt nur, sagen wir mal, Linderung der Schmerzen.
Ja.
Und was ja Frank Thaleiser sehr, sehr wichtig ist, ist die Hintergründe. Was passiert da mit den Leuten? Ja, was passiert mit Menschen, die aus einer vollkommen anderen Kultur, da haben wir ja auch sehr viel drüber diskutiert vor dem Lauf oder am ganzen Wochenende.
Absolut.
Ja, Menschen, die aus einer ganz anderen Kultur kommen, die dann plötzlich in Hamburg vor einigen schlecht gelaunten Journalisten sitzen, ja, in einem Hotel, und das ist halt schon schräg.
Ja.
Und deshalb hat er ja zum Beispiel auch investiert und gesagt, okay, Bernhard Kolsch ist unser Vorjahressieger, den wollen wir jetzt hier nicht nur wieder laufen haben, sondern wir wollen den auch kennenlernen, als Mensch kennenlernen. So, und daraus ist halt ja eine kleine Reportage entstanden, die man Social Media nutzen kann, die man in dem Stream nutzen kann, die man jetzt nachnutzen kann, wo man den kennenlernt.
Die übrigens auch auf dem YouTube-Kanal auffindbar ist. Also ihr könnt euch gerne unsere Übertragung nochmal angucken, aber dort ist auch diese, Ralf hat es angesprochen, diese Reportage über Bernhard Kovic nach wie vor abrufbar. Das ist wie eine Mini-Doku praktisch.
Und dann ist es ja so, da sind dann zusätzlich ja auch noch die drei top-favorisierten Frauen vorgestellt worden. Ja.
Genau.
Dass dann am Ende Bernhard wieder gewinnt, ist dann die perfekte Durchlauf-Geschichte einer Storyline, ja?
Klar.
Also diese Storyline, die haben wir uns ungefähr so erhofft. Und die ist halt auch so gelaufen.
Ja.
Bei den Frauen schon ganz anders. Die Favoritin ist am Ende Dritte geworden, ja? Und zwei, die zwar auch als Porträt vorgestellt werden, die aber vielleicht nicht ganz so hoch eingeschätzt waren. Und erinnert euch vielleicht, wer es gesehen hat schon, die Siegerin, Marathon-Debüt. Ja, und was bitteschön war das für ein wunderbarer Schlussspurt? Ja, so stelle ich mir Sport vor. Ja, weil klar, wir alle können hier ein bisschen Zeiten und Pace und so weiter jonglieren. Für die allermeisten Menschen, die sich das angucken, heißt das gar nichts. Sind das irgendwelche Hieroglyphen? Ja, die hören 2 Millionen und denken, das ist ein geiler Podcast und haben recht. Ja,
ja.
Aber was ist jetzt 2019? Oder 2017 oder 2021, ne, das zu übersetzen, ist halt schwierig. Ja, also von daher, die Menschen näher bringen, den Menschen näher kommen, das ist ein sehr spannender Ansatz. Und den finde ich halt auch cool, dass man nicht nur Menschen mit einer Startnummer da rumlaufen hat und sagt, ja, die 53.
Ja,
ja,
total.
Sondern dass man eben weiß, wo kommt der oder die überhaupt her. Ja, deshalb waren wir ja auch so happy in der letzten Woche, noch mit Christina und Sebastian Händel gesprochen zu haben, weil das eben auch eine super spannende Geschichte ist. Ja, und diese Storylines, die eine Storyline ist halt nicht aufgegangen, weil Christina aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme nicht die körperliche Verfassung hatte, um den Marathon zu Ende zu laufen. Kluge Entscheidung zu sagen an der Stelle, nein, es ging heute nicht, ich gehe lieber raus. Und dann ist Sebastian da und kann, obwohl er vorher nicht die perfekte Vorbereitung hatte, ja, kann ein fantastisches Rennen abliefern. Ja, läuft sich da in die Top 10 rein und läuft eine neue Bestzeit und du weißt selber, das ist ja, der hat ja jetzt eine andere Dimension aufgestoßen.
Ja,
Ja,
total.
nicht nur unter 2:10, sondern 2:08. Jetzt kannst du sagen, ja, laufen viele hin. Ja, aber so viele sind es nicht gelaufen da. Ja,
Ja.
und die ganze Olympiagruppe, die das alle versucht haben, da war er Last Man Standing.
Ich glaube, einer war
Ja,
noch minimal vor ihm. Die haben sich ja noch mal
aus
den
Uganda,
Schlussspurt
da
gegeben.
sind wir ja nicht
Genau.
ganz sicher gewesen, ob es in Uganda nicht noch andere Marathonläufer gibt, ja,
Genau.
die auch im ähnlichen Bereich schon waren.
Also genau, er war ja dann nur unmittelbar vor Sebastian. Das war ja wirklich, da war ja nicht viel dazwischen. Und man muss sagen, bei Sebastian ist es ja so, wenn du guckst, wie groß diese Gruppe war. Wir waren ja beim Technical Meeting und die Olympiagruppe war mit Abstand, also Olympiagruppe der Männer, die nochmal versucht haben, diese 2:08:10 zu unterbieten. Das war ja mit Abstand die größte Gruppe, auch versorgt mit drei Pacemakern, um natürlich so vielen Athleten wie möglich diese Chance noch zu bieten, ein Last-Minute-Ticket eigentlich für Paris zu lösen. Und Sebastian hat das. Der hat das bei uns ganz klar im Podcast erzählt. Er hat das aber auch vor Ort. Wir haben natürlich nochmal vor Ort mit denen gesprochen. Er hat auch gesagt: Hey, das ist ein Riesenrisiko, mit dieser Gruppe anzugehen. Aber ich habe auch keine wirkliche Alternative, weil die Gruppe danach, da gab es nur einen Pacemaker und das war eine Pace für, ich glaube, 1:05:30 Durchgang, also sprich 2:11 Endzeit, also zu langsam. Und dann hat er gesagt: Dann riskiert er es und spekuliert drauf, dass es vielleicht die Gruppe sich frühzeitig noch irgendwie teilt oder er einen überragenden Tag hat. Ja, jetzt hat er einen überragenden Tag gehabt, hat wirklich auch über große Phasen in der Gruppe, ich würde sagen, Akzente gesetzt, war dann irgendwann auch vorne direkt hinter den Pacemakern und hat das am Ende echt stark durchgezogen und vollkommen zu Recht da auch einen riesen Sprung gemacht, fast 1,5 Minuten Bestzeit. Er hat auf Instagram auch auf den letzten Tagen nochmal so ein bisschen eine Race Recap geschrieben, ich glaube in zwei Posts war das, auch geschrieben, ja, es war halt bei Kilometer, ich glaube, es war 32 der letzte Pacemaker raus und bei 33, 34 hat er schon gemerkt, dass sie richtig von der Pace runterfallen. Er ist dann nach vorne gegangen und nur zwei Leute konnten, glaube ich, mit ihm zunächst mal noch mitlaufen. Aber er hat auch gesagt, dann anders als in den Jahren zuvor, letzten Kilometer doch Gegenwind gehabt, steigende Temperaturen, hat ihn allen ganz schön an den Stecker nochmal gezogen und es war ein absoluter Kampf ab 35, das Ding ins Ziel zu bringen. Trotzdem noch in so einer Zeit, das ist großartig und sicherlich auch klar, dass da das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist.
Ja, das sind halt diese Geschichten. Ne? Und wie gesagt, bei den Frauen faszinierendes Duell am Ende, super Schlussspurt. Du hast es wieder einen kurzen Schockmoment da, ja, als die beide drohten nach rechts
Bei Bernhard auch, überleg dir
in die
mal.
Ausfahrt der Motorräder. Das Problem ist halt, da steht dann plötzlich ein Polizist.
Ja.
Ja, weil das ist nun mal seine Aufgabe. Ja, der Polizist regelt da den Verkehr. Das ist die hoheitliche Aufgabe der Polizei. Der war natürlich vorher nicht in einem Briefing.
Ja. Der leitet die Motorräder raus, damit die natürlich
Sollte
nicht.
es lieber ein Briefing auch für die geben? Ja,
Ich
weiß
glaube
ich nicht.
ja. Ich
Ja,
glaube ja.
aber die Hoheit hast du ja nicht. Das muss ja dann schon von der Polizei selber kommen.
Ja, aber das
Ja.
Problem ist wirklich, jetzt stell dir mal vor, ich sag
Die
mal.
rennen beide da rechts rein. Ja, klar.
Genau, also für die Frauen ist es für beide super ärgerlich gewesen. Also ich kann euch eines sagen aus meiner Erfahrung. Wenn ihr euch in der Endphase eines Marathons befindet, bei 41,8, ihr seid am Limit, die zwei noch in einer direkten Zweikampfsituation, was du auf gar keinen Fall möchtest, ist nochmal gefühlt stehen bleiben, um dann wieder loszulaufen. Das ist so unfassbar schmerzhaft. Okay, in dem Falle hat sie jetzt, glaube ich, keine rennentscheidende Situation herbeigeführt. Aber jetzt gehen wir mal zu Bernhard nochmal zurück. Den hat es genauso betroffen, obwohl er das kennt. Ja, letztes Jahr einen falschen Zielkanal gelaufen, dieses Jahr auch irritiert zumindest gewesen von dieser Art und Weise, wie da die Motorräder ausgeleitet werden. Stell dir vor, es wäre noch ein bisschen knapper gewesen. Ich glaube, seine Endzeit war 2:04:23. Stell dir vor, es wäre am Ende eine 2:04:11 geworden, weil er kurz mal zwei Schritte stehen geblieben ist. Das muss doch nicht sein. Also, das ist doch was, was man bestimmt irgendwie beheben kann. Einfach indem man im Vorfeld nochmal das Thema aufgreift und
Ja,
versucht, irgendwie
es
zumindest.
ist ja so eine Mischung aus Leuten, die da stehen und eine Aufgabe haben, die eine ganz andere ist als Topläufer gerade ausrennen zu lassen.
Von mir aus nochmal einen Bogen über diese Strecke bauen, ja, und dann und oben draufschreiben Finishline und dann Pfeil da runter oder irgendwas.
Ja, siehst du das dann? Wenn da, Alter, direkt neben der Strecke, wenn da direkt neben der Strecke jemand auf deiner Augenhöhe ist und winkt, dann kommst du ins Zweifeln.
Weil, ja,
Philipp, genau das, was du, das, was du gerade beschrieben hast, ist ja die Situation. Du bist absolut am Limit. Auch am Aufmerksamkeitslimit.
Klar, da ist nicht
und da winkt einer dann, alles. Ja, und dann winkt einer, dann denkst du, müssen wir doch hier rein? Ja. Und das sind genau die 2 Sekunden, das ist halt einfach so.
Ja, ja.
Und es ist, die Logistik ist ja, dass es eine langgezogene Rechtskurve ist. Und in dieser Rechtskurve ist der Abzweig nach rechts.
Richtig.
Also er müsste im Prinzip entweder vorher sein, Klammer auf, dann haben wir keine Bilder mehr vorher.
Dann haben wir kurz mal keine Bilder, weil die Zielkamera uns da oben nicht
so und dann kann. Hast du Pech und der Spurt der beiden ist vorbei.
Ja.
Ja, und wir haben ja nicht das, die ganze Zeit das verfolgt und super spannend verfolgt, um dann die 100 entscheidenden Meter keine Kamera zu haben.
Ja, das ist schwierig. Es ist nicht
oder du musst halt die Leute nach rechts aus, zur anderen Seite, nach links ausleiten. Ja.
Dann wäre zumindest, also, glaube ich, offensichtlicher, dass links nur das Motorrad wegfährt, weil zumindest auch die blaue Linie ist ja rechts ganz nah am Gitter.
Ja, ja, ja.
Aber dadurch, dass dann rechts das aufgeht und dann die Leute stehen und da rauswinken.
Ja, aber weißt du was, ich habe hab ja auch bei der bei dem Zwischenfall mit Katar Steinruck, ich habe da schon nochmal eine Überlegung zu den Briefings, ja. Mhm. Weil diese Nummer da kurz vor Ziel ist auch letztlich eine Briefing-Frage.
Ja,
weil ich
Kilometer
kenne,
15, denk auch an Kilometer 15.
Ja, ja, ich kenne nämlich die Situation ja, weil wir vorhin das Thema Ironman Hamburg und Unfall bei Ironman Hamburg hatten. Davor gibt es ein Briefing mit allen Motorradfahrern, auch mit den Polizeileuten. Ja, da sind zumindest die Zugführer dabei. Da ist nicht jeder Motorradfahrer von der Polizei dabei, leider, aber der Zugführer ist dabei. So. Und wenn du in Hamburg diese Situationen hast, und die sind leider so, ja, was du angesprochen hast, Kilometer 15, steht die Verpflegungsstelle hinter einer Kurve. Sie kann nicht davor sein, weil da ist der Tunnel, ja, genau. Und du kommst halt aus dem Tunnel raus, da ist eine Wand rechts, da kannst du keine Verpflegungsstelle hinmachen. Also hast du die Verpflegungsstelle direkt hinter einer Kurve.
Und die vor allem noch dazu,
die ist übrigens angezeigt.
Es ist eine Linkskurve, aber die Tische stehen rechts. Du läufst ja normalerweise
du läufst
so nah wie möglich
Tisch,
innen und nicht rechts. Du kommst rum und bist erschrickst, dass da rechts der Tisch ist. Und du bist Mossetti schon vorbeigelaufen.
Ja, ja, ist vorbeigelaufen und wieder zurückgelaufen, ja. Und wird nachher Zweite. Das waren die Zweiten. Nein, das ist ja Quatsch. Aber natürlich ist das Ding vorher angezeigt. Ne? Da 150 Meter vorher, also noch auf der Geraden vor der Kurve, könnt ihr uns folgen.
Ist ein Schild,
vor der Kurve steht ein Schild und zwar mit Messer und Gabel.
Gibt's dann eine,
das ist auch eine Transferleistung. Ja. Schlag mich, die Läuferinnen und Läufer aus Ostafrika essen zu Hause nicht mit Messer und Gabel.
Nicht zwangsläufig zumindest, ja. Also ich glaube auch nicht, dass es einfach auch in dem Kontext einfach total missverständlich ist. Also ich verstehe schon den Sinn und Zweck, denn man versucht natürlich mit Symbolik so einfach wie möglich klar zu machen, es gibt diesen Verpflegungspunkt. Und dann hat man sich wahrscheinlich gedacht, ja, Messer und Gabel. Aber sorry, also das Ding, ich weiß, ist auch ein paar Jahre her, dass ich letzte Mal in Hamburg gelaufen bin. Was für eine Farbe das Schild hat, vielleicht irgendwie blau.
Ich habe nämlich nachdem wir uns die Szene da mit Katar ja noch mehrfach angeschaut hatten, habe ich gedacht, war da ein Schild? Und ja, das war da. Ich glaube, es ist entweder weiß oder gelb, also hell.
Genau.
Hell mit Messer und Gabel drauf.
Gelb wäre super und dann am besten irgendwie nur eine Trinkflasche drauf.
Warum sind keine, wäre jetzt mein Ding, warum sind da nicht Trinkflaschen drauf?
Ja? Genau.
Weil Messer und Gabel, es klingt total blöd. Ja, ich habe, meine Lieblingskochshow ist ja Kitchen Impossible, war vor allem nicht allzu langer Zeit, war einer von denen in Nairobi, ja, und hat dort in einer Küche in der nicht so geilen Neighborhood gekocht, ja, und das war sensationelles Essen. Und die haben natürlich, und der auch, alle mit der Hand gegessen.
Ja.
Ja. Es sind so Kleinigkeiten, die das halt einfach nachher ausmachen oder nicht ausmachen. Ja, also ist die Ausschilderung mehr als eindeutig, auch wenn du Sauerstoffschuld hast im Hirn. Ja,
ja, und auch bitte noch mal kurz, wir müssen auch noch mal kurz hinzufügen, der Geschwindigkeitsaspekt. Ja, ja. Man darf jetzt das auch nicht, also ich will jetzt hier niemanden, also aber nur fürs Verständnis, es gibt vielleicht jemanden, der denkt, ja, aber wieso kann man denn so ein Schild, egal ob es Messer oder Gabel, wie kann man das übersehen? Nochmal kurz zum Mitschreiben. So jemand wie Bernard Kölsch rennt irgendwie an die 21 km/h Durchschnittstempo. Und auch die Frauen bewegen sich schneller als 18 km/h. Also 2 Stunden 20 im Marathon ist exakt 18 km/h. Die Frauen sind schneller gelaufen. Das ist schon auch ein Tempoaspekt, ob du da mit 12 oder 11 km/h da ankommst oder mit der fast der doppelten Geschwindigkeit. Und du kannst dann irgendwann nicht so gut reagieren, weil du ja auch in der Gruppe bist. Du kannst auch, wenn du jetzt zum Beispiel schon, du bist in der Gruppe und du bist links, dann kannst du auch nicht einfach rechts, was sollst du denn da machen? Den Kollegen wegrammen, der neben dir steht? Das sind alles so Aspekte, die da mit reinfließen. Und warum nicht? Das hast du nämlich auch, glaube ich, am Sonntag, weil uns das sehr beschäftigt hat, auch im Nachgang an die Übertragung, haben wir darüber gesprochen. Wir haben primär dann noch diese Situation mit Katar Steinruck besprochen. Hätte man die verhindern können? War das zu nah an der Baustelle oder nicht? Das sind alles hätte, wäre, wenn. Aber warum zum Beispiel nicht einen extra Pacer-Tisch machen? Also man hat ja eh schon 6 oder 7 Tische. Warum nimmt man nicht 5 Tische für Athleten oder dann eben 6 Tische? Und der 7. Tisch, der allerletzte Tisch, ist der Pacer-Tisch. So würdest du, die Pacers sind ja eh die Frontläufer. Die laufen einfach ganz durch und nehmen am letzten Tisch ihre Verpflegung auf. Und alle Athleten wissen ja im Vorfeld des Briefings, okay, meine Flasche steht immer auf dem 3. Tisch und der ist blau in Hamburg oder gelb, weil die so einen Überzug haben. Ich glaube, auch das könnte ein bisschen dieses heikle Potenzial, Konfliktpotenzial auch ein bisschen entschärfen einfach.
Nochmal für alle von euch, die die Szene vielleicht nicht gesehen haben oder die Zusammenhänge nicht exakt mitbekommen haben, weil vom Sehen alleine kriegt man die Zusammenhänge noch nicht übereinander. Der Pacer von Katar hat versucht, die Flasche von Katar zu greifen. Ihr eigener Flaschenübergeber, das waren Jungs, die mit dem Rad mitgefahren sind, die haben sich am Tag vor dem Rennen kennengelernt. Der hat geistesgegenwärtig die Flasche festgehalten, was ja schon mal übrigens ein guter Move ist.
Krass.
Daraufhin bleibt der Pacer stehen. Und Katar hat dann ihre Flasche gegriffen und schaut nur eine Millisekunde da drauf und dann bleibt vor ihr der Pacer stehen. Und jetzt kannst du nur dagegen rennen. Das hat sie geistesgegenwärtig ja verhindert, indem sie ausgewichen ist. Und dann kannst du links oder rechts. Ja, und sie war halt leicht rechts versetzt und ist dann rechts vorbei. Und einen Meter später steht der Tisch. Ja. Und dann rammt sie halt einfach mit dieser Geschwindigkeit vor den Tisch. Ja. Da hast du gar keine Chance. Das ist so, nee, als würde ganz kurz vor der Wand der Vorausfahrende einfach nach rechts wegfahren. Genau. Ja, und dann machst du Rums.
Ja. Ja. Und da in der musst du kurz eine Entscheidung treffen. Das ist. Er ist einfach
aber, echt weißt du, bitter. Da sage ich halt auch, die Anordnung von Tischen, wo stehen die Leute, die Flaschen übergeben? Also für mich potenziell hinter den Tischen, nicht vor den Tischen.
Ja.
Ja.
Ist auch in Berlin, bin ich auch häufiger gelaufen, da ist es,
glaube ich, mal so,
zwischen
ist es
den
mal
Tischen
so,
stehen musst.
Ist es mal so, mal so, ja.
Mhm. Ja, also zwischen den Gaps quasi. Es gibt ja auch nicht so viele Leute, die eine Eigenverpflegung von einem Betreuer bekommen dürfen oder in dem Fall Eliud Kipchoge gerne von Bottle Klaus. Aber ich glaube, dass es da so ist, dass du, da steht dann immer Gap 3, Gap 4 oder was auch immer.
Die stehen dazwischen. Ne?
Jonas Fischer stand halt immer in so in einem Zwischenraum von den Tischen. So siehst du den ersten Tisch ja dann schon mal.
Ja, aber auch da hast du natürlich die Gefahr, dass du greifst dir deine Flasche von deinem persönlichen Übergebenen. Und dann rennen zwei Mann an den nächsten Tisch dran und die kreuzen deine Laufbahn.
Klar.
Naja, also diese Probleme bleiben dadurch. Also meiner Ansicht nach, hinter den Tischen kommen die persönlichen Flaschen. Ja. Plus, ich glaube, dass man im Briefing, im Technical Meeting, im Briefing noch ganz anders auf diese Sachen hinweisen muss. Wenn du weißt, dass du mehrfach, einfach weil ja die Kilometermarken da sind, ja, an nicht ganz einfach einzusehenden Positionen, ja, entweder nach einer Kurve oder wie jetzt da, wo Katharina gestürzt ist, in einer leichten Verengung durch eine langfristige Baustelle. Also diese Baustelle ist da halt länger.
Klar.
Wenn du das weißt, dann weist doch darauf hin. Ich weiß nur, am Sonntag bei meinem Rennen wird es das geben. Es wird ein Briefing geben, das mandatory ist. Du musst da hingehen. Ja? Und bei diesem Briefing wird auf Gefahrenstellen verwiesen. Achtung, da ist eine Engstelle, da ist Überholverbot. Da darfst du nicht auf der rechten Seite fahren, keine Ahnung. Ja, da muss die Seite gewechselt werden, da ist eine Baustelle, da ist eine Unebenheit. Also ich weiß schon, weil netterweise Franz Löschke mir schon ein Video gezeigt hat, ich weiß, dass man auf der Radstrecke zweimal über eine Rampe drüber muss. Und zwar eine künstlich gebaute Rampe, die über einen Weg drüber geht. Ja, also das ist halt also ein Gestänge wie von einer Tribüne und darüber sind Holzplatten gelegt. So, und da musst du drüber fahren. So, jetzt kannst du natürlich meinen, dass du da im Zeitfahrauflieger liegen bleibst und da drüber fährst, dann kannst du aber ganz sicher sein, dass du dann da auch crashen wirst. Ja, und auf solche Sachen wird verwiesen vorher. Das habe ich tatsächlich beim Marathon noch nie gehört. Nee. Gefahrstellen, dass Gefahrstellen angezeigt werden. Ja, und dann natürlich auch Briefing der Pacer, Briefing der Übergebenen der Flaschen und so weiter. Das kann man noch detaillierter machen.
Also das.
Weil so viele Zwischenfälle, lass mich das noch eben sagen, so viele Zwischenfälle an Verpflegungstischen, wie wir alleine jetzt in Hamburg, in London und in Boston gesehen haben.
Ja.
Es sind halt einfach mehr als früher. Es sind mehr Topläufe, die auf diese Tische zurennen zur gleichen Zeit.
Ja. Ich glaube auch, dass die Elitefelder größer geworden sind.
Ja, habe ich auch das Gefühl.
Also, dass man mehr zulässt, was einerseits natürlich für die Top-Athletinnen und Top-Athleten total cool ist, weil es sonst noch exklusiver ist und noch schwieriger, gute Rennoptionen zu bekommen. Also einerseits pro Athlet gesprochen super, aber das birgt natürlich auch dann solche Gefahren in einem wesentlich höheren Ausmaße. Denn es gibt, du kannst nicht unendlich viele Tische aufstellen. Das hatten wir mit Frank ja auch schon mal, unabhängig jetzt von den Ereignissen hier, schon mal drüber gesprochen. Wie viel kann man da machen? Das ist natürlich auch irgendwo limitiert. Erstmal brauchst du die Manpower, dass das Zeug da überall hingekarrt wird, diese ganzen Tische aufgebaut werden und auch du Betreuer im Hintergrund hast, die das beobachten.
Und, die Flaschen auf den richtigen Tischen stehen, ne? Das ist ja der andere
Flaschen Punkt, auf dem richtigen Tisch. Flaschen werden gerne mal runtergestoßen beim Wegnehmen. Dann muss ja jemand dastehen, der wieder die Flaschen schön hinsortiert, damit dann auch möglichst schnell, weil das ist ja dann schon relativ kompakt, jeder seine Flasche trotzdem greifen kann. Und auch die Aufstellfläche für die Tische ist ja nicht überall gleich. Es gibt natürlich Straßen, wo dann zum Beispiel so eine Dauerbaustelle ist, da kannst du keine 15 Tische hinstellen oder so. Deswegen kannst du auch nicht so viele Athleten zulassen, weil du die gar nicht versorgen könntest. Und es macht auch nicht Sinn, auf einen Tisch 25 Flaschen zu stellen, weil kein Mensch blickt da mehr durch, welches deine Flasche ist. Es macht halt Sinn, vielleicht 10 Flaschen auf so einen Tisch zu stellen und die müssen dann auch so eine bestimmte Anordnung haben, dass du die gut greifen kannst. Immer versetzt, eine vorne, eine hinten und nicht in einer Reihe. Also das ist eine Wissenschaft für sich. Aber ich muss sagen, und ich will das jetzt gar nicht irgendwie das so verstanden wissen, dass ich das jetzt direkt kritisiere, aber ich habe ja ein bisschen den Vergleich zu anderen Veranstaltungen. Und ich sag mal so, ein Technical Meeting beim Berlin-Marathon ist schon nochmal in einem anderen Ausmaß. Also da reden wir von Minimum einer Dreiviertelstunde, würde ich mal sagen.
Beim Technical Meeting wurde auf Gefahrstellen hingewiesen, habe ich noch nicht gehört.
Wenn es eine bestimmte Baustelle ist, wo anders ist als in vergangenen Jahren, wird es schon teilweise mal gesagt. Oder wenn man zum Beispiel dadurch eine Getränkestation auf eine andere Seite verlegen muss oder sowas, weil man sagt, es geht dann da nicht. Und normal sind die immer rechts, aber wenn man zum Beispiel mal auf links gehen muss, dann wird das schon im Vorfeld nochmal gesagt. Da wird dann schon auch gesagt, da wird halt alles an Beispielen oft gezeigt in einer PowerPoint-Präsentation, dass dann halt sagt, okay.
Aber die Tische, die Tischanordnung und so weiter ist ja beim Technical Meeting gezeigt worden.
Genau,
also, wo steht wer und so, das ist schon gezeigt.
Und die Listen hängen eigentlich auch aus, aber vielleicht muss man trotzdem dann nochmal ein größeres Gewicht drauflegen, sag ich mal,
Erinnert ihr euch noch an den Männermarathon bei den letzten Olympischen Spielen? Also gerne nochmal zum Nachschauen.
Mit unserem Freund Murat Amdouni, der Social Media.
Der einfach mal den ganzen Tisch abgeräumt hat.
Also wirklich geschafft hat, glaube ich.
Bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit,
25 Flaschen hintereinander wegzuräumen, sodass danach auch garantiert niemand.
Wasserbecher, glaube ich,
Wasserbecher. Nee, oder was? Wasserflaschen?
Oder Flaschen. Egal, ist egal. Aber auf jeden Fall war nichts mehr auf dem Tisch drauf danach. Ja. Definitivo,
Ja. Ich will jetzt ungern mit so einem Downer enden, aber ein Thema müssen wir, vielleicht finden wir danach noch eine gute Möglichkeit.
Ja, ich hab noch eine Idee, wie wir besser rauskommen, weil ich weiß, worauf du hinaus willst. Leider gab es halt auch.
Vollständigkeit halber müssen wir das erwähnen, auf jeden Fall.
Ja, es gab halt leider auch deutlich mehr Notfälle in diesem Jahr beim Hamburg-Marathon. Wir haben das angesprochen, das hat sicher durchaus auch mit der zunehmenden Temperatur hinten raus zu tun. Aber vielleicht auch, es ist zum ersten Mal ausverkauft gewesen.
Ja, seit langer Zeit
Marathon,
mal wieder.
Ja,
seit langer Zeit.
15.000
Leute. Alle Wettbewerbe. Ich habe es nochmal nachgeschaut. Halbmarathon, Marathon, das Zehntel, also dieses große Kinderevent am Vortag und auch die Staffeln. Es war alles ausverkauft.
Ja, und wir reden halt von 38.000 Leuten. Alleine statistisch. Wenn ich eine Stadt habe mit 38.000 Menschen, statistisch passiert an jedem
Mehr.
Tag im Jahr etwas, wahrscheinlich mehr. Trotzdem passt es halt einfach nicht zu einer Sportveranstaltung, zu einer Laufveranstaltung, zu einer Marathonveranstaltung. Das ist auch in diesem Jahr leider mal wieder seit sehr, sehr langer Zeit in Hamburg einen Todesfall gegeben hat.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob das so größer schon bekannt geworden ist. Das ist in den lokalen Medien in Hamburg durchaus publiziert worden, aber ich glaube nicht weit darüber hinaus. Habe ich jedenfalls nirgendwo groß gesehen. Jedenfalls hat es leider einen 25-Jährigen erwischt, relativ weit im Rennen, also grob bei Kilometer 40. Und den, obwohl dem sehr schnell geholfen wurde, also durch andere Läufer, ja, die sofort eine Ersthilfe gestartet haben und da auch relativ schnell dann die Helfer vom, weiß gar nicht, wer es gemacht hat, aber jedenfalls vom
Rotes Kreuz
Hilfsdienst,
oder
ne,
was,
Rotes
glaube ich,
Kreuz
ja.
oder die jedenfalls mit professionellem Gerät sich da um den Jungen gekümmert haben und die haben ihn halt noch in einem instabilen Zustand ins Krankenhaus bringen können, aber da ist er dann verstorben. Also es ist natürlich, das ist halt einfach irgendwie falsch. Ja? Man bringt das nicht zusammen, dass dann bei so einer Veranstaltung ein Leben endet. Ja, das ist halt, das ist noch eine ganz andere Geschichte als der Unfall, den wir ja da bei der Ironman-Veranstaltung hatten. Das ist eine andere, ganz andere Ebene. Ja, aber offensichtlich war da ja irgendwas. Was genau ist nicht bekannt, ist auch, glaube ich, jetzt irrelevant. Aber es war etwas, das ein Leben beendet. Und das ist halt, es lässt mich immer erschaudern, ja, weil das passt für mich nicht zueinander.
Ja, also, dass es mehr Rettungseinsätze gab, das hatten wir oder hatte ich zwischen Tür und Angel schon mal irgendwo aufgeschnappt. Berlin, Beispiel Halbmarathon, hatte ich das auch unmittelbar, nachdem wir im Ziel waren, gehört, dass es wohl überdurchschnittlich viele Rettungseinsätze entlang der Strecke gegeben hat. Auch ähnliches Szenario, ungewöhnlich warme Bedingungen, so aus dem Nichts, ne? Davor kalte Periode, Wetterperiode, und das war jetzt nur in Hamburg ähnlich. Das kann ein Faktor sein, warum es vielen natürlich im Verlauf des Rennens schlechter geht, aber natürlich auch manche dann schneller an ihre Grenzen führt, wenn dann womöglich aus irgendwelchen Gründen gesundheitlich nicht alles auf der Höhe ist. Dann kann das natürlich bei so einer Grenzbelastung, ja, Marathon ist jetzt halt trotz alledem, ich meine, wir reden da manchmal flapsig drüber, weil ich das auch lang genug als Beruf gemacht habe, aber es ist natürlich nichtsdestotrotz für den menschlichen Körper eine Extrembelastung. Und das, ja, ist. Es ist schade, wenn man natürlich sonst immer diese, man primär diese positiven Bilder im Kopf hat, so wie es ja sein soll, ne? Dass Menschen laufen, das Laufen feiern und gefeiert werden für das, was sie tun, auch an der Strecke. Ich finde es immer großartig. Hamburg hat immer eine wirklich herausragende Stimmung, finde ich. Ist da vielleicht auch manchmal zu Unrecht ein bisschen im Schatten von dem Marathon im Herbst in der Hauptstadt. Ich finde, Hamburg habe ich immer als super toll empfunden. Und gerade wenn es so frühlingshafte Ausgaben waren, ich erinnere mich da immer gerne an 2018, wo ich ja damals auch meine EM-Quali für Berlin, für die Europameisterschaften eben laufen konnte, waren ähnliche Witterungsbedingungen. Es war unfassbar geil an der Strecke, wie die Menschen das gefeiert haben. Und das ist eigentlich das, wie man das ja immer wahrnimmt und erlebt. Und umso drastischer ist es natürlich, wenn man da ganz schnell mal in die harte Realität zurückgeholt wird, indem sowas passiert, was Gott sei Dank immer noch eher selten der Fall ist bei deutschen Marathons. Aber ich glaube, in Hamburg, ich habe den Zeitungsartikel jetzt nicht mehr, beim Hamburger Abendblatt war der, glaube ich, nicht mehr genau im Kopf. Aber es ist jetzt Gott sei Dank schon wirklich einige Jahre jetzt her, dass das zuletzt passiert ist. Aber
Ich
nichtsdestotrotz, man muss
glaube
sich das mal vorstellen.
2002, also schon sehr lange her.
Genau, wirklich sehr lange her. Nichtsdestotrotz 25 Jahre. Das ist halt einfach, ja, einfach nur traurig.
Ja, ist so. Also auf der anderen Seite muss ich sagen, was mich sehr glücklich gemacht hat, irgendwie, ist halt diese Zahl der Kinder am Tag davor.
Ja,
Ja,
12.000
also
waren es, glaube ich, wenn ich.
12.000 Kinder, die
Und wie
das Zehnte gelaufen
begeistert
sind.
die waren.
Ja,
Also, das ist
ja.
ja.
Ne, also das ist jetzt ein harter Übergang, aber irgendwo spielt sich unser Leben ja auch dazwischen ab.
Ja.
Ja, und dieses grundsätzlich Unken über Kinder bewegen sich nicht mehr und so weiter, Gelegenheiten schaffen, ja, ist dann schon auch noch eine andere Nummer. Ich hatte jetzt gerade so eine Twitter-Diskussion, also Ex, ne, Diskussion über Schulsport. Weil Schulsport ja auch sehr gerne in weiten Kreisen als Folter, als negativ konnotiert, wo Leute gedisst, gequält, gebodyshamed und alles Mögliche werden, grundsätzlich, ne, also grundsätzlich so dargestellt wird. Ich glaube, das ist nicht der Schulsport, der da geschildert wird, sondern es sind einfach schlechte Lehrer und schlechter Unterricht, der da geschildert wird. Das ist was ganz anderes. Weil ich glaube, dass es ohne sich irgendwie zu verbiegen als Sportlehrerin oder als Sportlehrer und ohne, dass man das Rad neu erfinden muss, nicht so schwierig ist, einen coolen Sportunterricht zu machen. Und wenn ich das sehe, dass da 12.000 Mädchen und Jungen in unterschiedlichen Altersklassen ein Zehntel laufen wollen, 12.000, ja, alleine im Einzugsgebiet Hamburg,
Klar.
dann denke ich, okay, irgendwas machen die ja da richtig. Ja, also irgendwas machen die richtig. Von daher, schafft Gelegenheiten, Leute. Schafft Gelegenheiten für eure Kinder. Und wenn der Unterricht schlecht ist und da Bodyshaming oder whatever stattfindet, dann geht da hin zu den Lehrerinnen und Lehrern und stellt die. Weil ich glaube, das ist dann tatsächlich eine Berechtigung von Eltern und von Erziehungsberechtigten. Aber Sport kann schon auch geil sein und kann Spaß machen und sich ausprobieren. Und ja, es ging morgens sehr früh los. Ich bin ja am Sonntagmorgen, nee, Samstagmorgen, am Samstagmorgen schon sehr früh schwimmen gegangen, um das halt in den Zeitplan noch reinzukriegen. Übrigens, fantastische Schwimmhalle neu gemacht, die Schwimmhalte, die Alsterdorfer Schwimmhalle. Und da waren die schon alle unterwegs. Ja, aber das ging ja sehr früh morgens los und ging bis nachmittags. Also, das lässt mir das Herz aufgehen, muss ich echt sagen.
Ja, und die neue Lage des jetzt Veranstaltungshotels, muss man sagen, hat insofern ja auch eine strategisch gute Lage, also weil unmittelbar um dieses Hotel ja auch dieser Lauf stattfindet. Insofern konnte ich auch schon morgens, ich habe mir dann ein bisschen längeres Schlafen gegönnt, während Ralf schon fleißig in der Schwimmhalle war, weil die Tage zuvor so ein bisschen schon intensiv waren auf jeden Fall. Aber du machst morgens, ziehst die Vorhänge zurück, machst das Fenster auf, guckst da runter und da rennen die ganzen Kids schon. Und das ging, wie du gesagt hast, natürlich über Stunden, ja. Ich glaube, das waren ja, ach, ich weiß nicht mehr, wie viele Startwellen. Startwellen A, 1500, 2000, ich weiß gar nicht genau, um den Dreh rum. Irre. Und auch, ja, natürlich braucht es auch die Eltern, die sowas mitmachen oder unterstützen, ja. Also sprich, klar, die Kinder in dem Alter, die brauchen auch jemanden, der mit ihnen dahin geht, der ihnen sagt, dass das cool sein kann. Und das war auf jeden Fall. War eine Menge schon am Samstag auf jeden Fall in Hamburg los.
So ist das, ne? Sag mal, wo wir schon bei 3000 Hindernis waren, ist mir heute noch ein Ergebnis über den Weg gelaufen. Ja, Frederik Ruppert, ja, der
Ja.
ja auch bei der
Einer
LAV
der auch.
Tübingen neu angeheuert hat für diese
Richtig.
Saison. Ja, kommt ja eigentlich hier aus dem Umfeld von Köln, ist
Macht einen steilen Aufstieg in den letzten Jahren.
8:17:41 gelaufen.
Das ist krass, ja.
Ja. Also, ne, und ist übrigens
Respekt.
damit der beste 3000-Hindernisläufer in diesem Jahr in der Welt bisher. Und dann habe ich
Und
gedacht, ach, das muss doch bestimmt reichen für Olympia.
hätte ich jetzt auch gesagt, bestimmt doch Olympia-Quali oder nicht?
Aber nein.
Ne,
Und
Lauf.
es ist noch schlimmer. Also die Olympia-Quali ist 8:15.
Ah.
Da würdest du ja sagen, okay, kann er schaffen. Aber er ist im Ranking, weil er im letzten Jahr nicht so super Rennen hatte, ist er noch nicht mal unter den Top 4 Deutschen im Road to Paris Ranking. Ja, und Karl Bebendorf ist im Moment über das Ranking drin und Jens Mergenthaler ist über das Ranking drin. Also, ne, ja, wir shiften jetzt ja nach der Marathon- und Straßensaison so langsam wieder Richtung allgemeine Leichtathletik oder allgemeines Laufen. Und dann stelle ich wieder fest, dass ich am Sonntag 21 Kilometer laufen muss. So weit willst du auch laufen, ne?
Also 21 Kilometer beim Wings for Life World Run würde ich auch
Das,
gerne
was,
schaffen.
das, ja. Was muss man da laufen? Was ist das für ein Schnitt? Hast du schon ausgerechnet?
Nee, weiß ich nicht genau. Ich weiß aber, was 25 Kilometer sind, weil das wollten wir ja letztes Jahr, also Kai
Ja.
Flaume und Felix war noch mit dabei und ja, wollten wir das anpeilen. Das war, glaube ich, 5:09 für die
Ah, okay.
25 Kilometer. Ich plane auch am Sonntag wieder mit Kai zu laufen. Was der genau vorhat, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, jetzt mit der Fitness, die er inzwischen hat, ja, inzwischen schon Marathon gelaufen und auch in Berlin ja wirklich einen sehr, sehr guten Halbmarathon abgeliefert. Ich denke mal, dass der sich nicht nur mit 25 Kilometern beschäftigen wird, sondern womöglich auch weiterlaufen möchte. Aber genau, wir werden auf jeden Fall zusammenlaufen. Ich werde noch wahrscheinlich das zu 99% noch einen Zweitjob bekommen, weil
Anschlussjob.
Anschlussjob. Irgendjemand dachte wahrscheinlich mal wieder, Philipps Tag ist auf jeden Fall noch nicht ausgelastet genug, denn eigentlich bin ich für meinen Partner Adidas beim Wings for Life World Run, also ich laufe da immer gerne mit, ist ein guter Zweck. Wie ihr ja alle wisst, die gesammelten Startgelder, egal ob App Run oder Flagship Run in München, gehen in die Rückenmarksforschung, also laufen ist schon per se cool, ist ein tolles Event und dann noch mit einem guten Zweck, alles hervorragend, aber mein Partner Adidas ist ja jetzt auch Wings for Life Partner und die haben natürlich auch gesagt, wir stellen da ein großes Adidas Runners Team. Da sind wir auch inzwischen echt richtig gut dabei. Ich glaube, wir sind in den Top 4 Teams auf jeden Fall schon. Letzter Stand von vor ein paar Tagen war, glaube ich, knapp 1100 aktive Teilnehmer.
Deshalb jetzt hier nochmal. Ne?
Jetzt kommt noch die Bestzeitaufruf.
Jawohl! Ja, jetzt kommt nämlich der Aufruf, das Adidas Team ist schon voll genug und bei Kai, das kannst du gar nicht mehr zählen. Ja? Leute, ich sehe immer noch 207 Inaktive in unserem Bestzeit-Podcast-Team.
Was ist da los?
Ja. What's wrong with you guys? Ja, ich will euch leiden sehen. Nee, ich will euch laufen sehen, so heißt es. Ja. Aber, ja, meine kleinen Versuche, das ein bisschen zu pushen, haben auf jeden Fall schon dazu geführt, dass wir waren grob bei 80, glaube ich, letzte Woche.
Ja.
Ja. Und wir sind jetzt schon bei 126 Aktiven.
Oh, das ist gut.
Ja.
Das ist aber schon gut.
Das ist schon sehr gut. Ja, nicht vergessen. Das ist ja auch immer ein bisschen Kohle, die da zusammenkommt.
Klar, auf jeden Fall.
Und die anderen 207 haben bis Sonntag noch Zeit. Ihr schafft das noch. Ja, ihr kennt das Prozedere. Leider der Lauf in München nicht mehr buchbar. Aber Ebran jederzeit schnell dabei. Plus, ihr könnt da laufen, wo ihr gerade seid am Sonntag. 13 Uhr, ne?
13 Uhr? 13, Sonntag 13? 13 Uhr, genau, richtig.
13 Uhr,
also ich sehe hier gerade, wir sind hier beim Adidas Runners Team schon bei fast 1200. Das ist ja Wahnsinn. Ey. Da können wir ja bald noch, naja gut, Flo's Team ist noch ein bisschen weiter weg, aber
es ist noch ein bisschen größer, ja.
Die haben, glaube ich, so 1500 oder so.
Ja, aber ich möchte auch da wieder die Conversion Rate, ne? Also ja, Kilometer pro aktiven Teilnehmer. Das ist nachher auch eine Bestenliste und da waren wir letztes Jahr sehr weit vorne.
Da waren wir sehr, sehr gut mit dem Bestzeit.
Waren wir, glaube ich, Top 15 in der Welt.
Ja, das war komplett verrückt. Ja, ja, jedenfalls, genau, ich werde da mitlaufen. Ich werde diesen Lauf auch bestimmt wieder genießen. Das war letztes Jahr schon großartig. Aber ja, es kam noch jemand auf die Idee, mich anzufragen für die Übertragung, die online stattfinden wird vom Bayerischen Rundfunk. Und die erst etwas später beginnt als der eigentliche Startschuss sozusagen. Es wird also eine kleine Challenge zu gucken, wie kriegt man mich von Kilometer 25 danach möglichst schnell wieder zurück in die Stadt nach München, nach Freimann, ins BR-Studio und an ein Mikrofon. Wird auf jeden Fall dann wieder ein etwas längerer Arbeitstag bei mir werden.
Jetzt nicht mi, ja. Du kriegst ja wahrscheinlich unfassbare Reichtümer nachgeworfen dafür.
Natürlich, so ja. Wie man es kennt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da ja, wird auf jeden Fall ja noch der rote
ich,
Teppich ausgerollt,
ich Kaviar und leider,
Champagner gereicht.
Ja, ich kenne das und alles das nein. Leider alles das nein, ja. Ja, da werden die Freien anders entlohnt. Ne?
Ja, ja.
Ist so.
Ja, ja. So ist das.
Ja, und ich gehe ein bisschen Triathlon machen am Sonntag.
Du machst ein bisschen schon, drei Sportarten. So
ich am bin Sonntag. Schon ein bisschen, sagen wir mal so, ich habe jetzt es gibt ja diese Phase vor einem Wettkampf, wahrscheinlich kennen das die meisten von euch ja auch, ja, dass man so denkt, okay, habe ich jetzt genug gemacht? Was soll ich jetzt noch machen? Soll ich nicht doch vielleicht nochmal schnell laufen gehen oder nochmal eine knackige Einheit auf dem Rad oder schwimmen, weil das ist ja das Schöne, ich kann mich ja dreifach jetzt noch hinrichten, ja, vor der Veranstaltung.
Wie viele Optionen, ja.
Es gibt relativ viele Optionen, ja. Dann natürlich, Essen, shit, wieder vergessen, ja, es ist jetzt schon 20.30 Uhr, ich muss unbedingt noch vernünftig essen, habe ich leider heute noch nicht. Ja, ich bin heute Morgen 1,5 Stunden locker Rad gefahren, das war cool. Dann zum Leichtathletik hin, ja, weil, ja, was machen wir an so einem normalen Tag? Ja, klar.
Bestimmt war irgendwo Bahneröffnung, oder? Das ist doch der Klassiker um die Jahreszeit.
Absolutely. Ja, da sind wir dahin natürlich. Ich bin durch ein ganz ruhiges und leeres Köln gefahren, weil ich um 9 Uhr losgefahren bin. Da kann man dann durch die Stadt, das ist echt angenehm. Habe ich noch eine kleine Runde um die Abtei in Brauweiler gemacht, wer es kennt, herrlich. Und dann zurück zum ASV, weil auf dem ASV-Platz, ne, also direkt neben dem Stadion im Stadtwald, herrlich gelegen, eine der schönsten Anlagen in der Region. Und da waren schon sehr, sehr, sehr viele Leichtathleten und Leichtathletinnen aus den Jahrgängen. Nee, da gab es sogar Männerrennen. Ja. Und ich kam, da war direkt 4x100-Meter-Staffel Männer. Okay. Ja, und da waren auch wirklich gute Leute dabei. Ja, also Tim Eickermann, deutscher Meister in der Halle über 60 Hürden. Ja, und bei den Frauen war Marlene Meyer dabei, war deutsche Meisterin über 100 Hürden vor 2 Jahren und noch Leute aus ihrer Trainingsgruppe. Ja, und dann denkst du, ach, guck mal hier. Ne? Und da war es übrigens auch voll, ja, von wegen Nachwuchs und Herz aufgehen. Ja, da waren sehr viele kleine, junge, verrückte Menschen, die unbedingt Leichtathletik machen wollten und schnell rennen wollten. Ja, und da ist meine Kleine auch Staffel gelaufen, 4x100 da mit Cologne Athletics. Da hatten wir gestern noch Frühlingsfest, ja, das war auch schön. Und wir haben da ein bisschen Alarm gemacht auf dem Platz, weil wir Klatschhände jetzt neu haben, die sind total geil. Ja, sind wahrscheinlich für alle anderen der absolute Hass, aber man hört sie auf dem ganzen Platz, ist überragend. Ja, und dann habe ich natürlich dann noch die Eltern von Marlene Meyer getroffen, also Paul Meyer und Heike Henkel. Ja. Mhm. Und da waren wir dann gleich schon wieder in intensivsten Diskussionen. Ne? Talente fördern, wie viel trainieren, ja, nein, andere Sportarten. Da ging es schon gleich wieder völlig dahin. Ja.
Intensiv, kurz mal die Leichtathletik wieder auf links gezogen. Ja.
Aber wenn wir uns noch einem olympischen Special zuwenden wollen, wären die beiden vielleicht gar nicht so schlecht, weil die haben natürlich eine Menge Erfahrung. Ne? Also selber als Athletin und Athlet, selber natürlich über Jahre in dem Metier unterwegs, Paul ja auch ganz lange als Präsident, ist er glaube ich immer noch des Zehnkampfteams. Und dann natürlich jetzt Eltern einer ebenfalls erfolgreichen jungen Hürdensprinterin. Ne? Also ne, könnte ich mir jedenfalls vorstellen, dass man mit denen noch länger als wir beiden jetzt so wieder quasi reden kann.
Das ist immer die Gefahr, ne, mit den Gästen. Also jetzt sind wir ja schon mal wieder zu zweit, was jetzt länger nicht der Fall war und auch schon wieder irgendwie roundabout bei 1,5 Stunden. Mit Gästen da wird es dann doch über 2 Stunden in aller Regel.
Ja, aber ich habe...
Aber fände ich cool, also wenn die mal
Zeit ja, Lust haben... Ab nächste Woche habe ich ja keinen Sport mehr.
Genau.
Ich muss ich ja nicht dauernd trainieren.
Haben da nichts zu tun gefühlt und wenn die Zeit und Lust haben, ist es ja immer eine Frage, ob sich da auch Leute finden, die sagen, oh, Podcast, weiß nicht, ob die schon mal in einem Podcast waren, ansonsten super gerne, wäre perfekt, finde ich, für eine olympische Leichtathletik-Saison, die gerade in den Startlöchern steht, also why not?
Oh, an diesem Wochenende muss ich natürlich dann alles nachgucken, gibt es ja noch die Staffel-Weltmeisterschaften.
Bahamas.
Auf den Bahamas, also erstmal klingt das nach einer Wild Destination, tatsächlich ist ja Bahamas sowas wie das Sylt der Leute aus Florida. Mhm. Nee, also da fliegt man mal eben rüber. Das ist, glaube ich, 20 Minuten Flug oder sowas. Jedenfalls werden da die allermeisten Plätze für die Staffeln 4x100, 4x400, Mixed-Staffel 4x400 für die Olympischen Spiele vergeben. Und deshalb natürlich auch alle deutschen Staffeln da am Start und international top besetzt. Also das ist richtig cool. Ist aber immer nachts. Muss ich aber auch gucken. Muss ich auch irgendwie gucken. Aber ich muss auch
du
schlafen.
Du redest davon, dass der Wettkampf ist nachts ist oder die Übertragung logischerweise?
Naja, der Wettkampf ist halt zur Nachtzeit, weil er ja auf den Bahamas ist. 8 Stunden Zeitverschiebung, also ist es nachts.
Okay, ja.
Naja,
okay,
das
okay.
ist bei so mitteleuropäische Sommerzeit. Haben wir schon Sommerzeit? Ja. Mitteleuropäische ja. Sommerzeit nachts.
Ja. Wenn jemand zuschauen möchte...
Und ich kenne welche, die das machen.
Die da vorsitzen wahrscheinlich.
Ich kenne welche, die das machen.
Ja,
mal lieber.
Ich sehe schon,
ich muss jetzt essen.
Wochenende.
Ich muss Carboloading.
Und der wichtigste Plan für beide von uns ist Essen jetzt, weil ich habe auch gehörig Kohldampf, nachdem wir heute viel draußen unterwegs waren und ich jemand Kleines, aber zunehmend schwerer werdendes auf dem Rücken hatte. Da freue ich mich jetzt auch auf was zu essen. Leute, was auch immer ihr vorhabt, Sport ist immer eine gute Lösung. Geht raus, lauft. Wer in München ist, quatscht mich gerne an. Ich werde im Vorfeld sicherlich irgendwo beim Adidas Stand sein, wahrscheinlich auch auf irgendeiner Bühne irgendwann mal vorher rumstehen Und für Ralf drücken wir alle natürlich hier die Daumen am Sonntag, das ist ja klar. Der ist wahrscheinlich vor uns allen fertig, für zumindest für diejenigen, die beim Wings for Life World Run irgendwie mitnehmen, mitlaufen. Und ansonsten, ja, freuen wir uns auf nächste Woche. Bleibt uns gewogen. Wir sagen nochmal danke für 2 Millionen und ja, bis dahin.